bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Das ist schöner neuer Fußball und es ist eine Folge, die wahrscheinlich sich von den vorherigen ein kleines bisschen abhebt, denn sie könnte tagesaktueller nicht sein. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch die Veröffentlichung des Ganzen hier vorverlegen, damit ihr da draußen, die treue Hörer dieses Formates seid, mit am Puls der Zeit seid und mit an dem, was diese Runde sich zu den Themen überlegt hat. Denn wir haben eine spannende News und wir haben ein Thema, über das viele reden, aber über das, glaube ich, kaum einer eine umfassende Meinung hat. Und die versuchen wir heute hinzukriegen. Ich bin der Dompteur, Nico Beckspin, und sorge dafür, dass meine Kompagnons hier das so seriös wie möglich in dieser Runde eben machbar ist, durchführen werden. Da fangen wir wohl gleich in der Ecke an. Tommy, du warst am Wochenende beim letzten Spiel von Tim Walter. Bevor wir darauf kommen, du hast sowas Schönes wie Stadionerlebnis beschrieben. War es Fan-Experience auf einem anderen Level für einen Hertha-Fan, mal beim HSV zu sein?
Ja, das hat mir durchaus gefallen, muss ich sagen. Hat mir natürlich auch nochmal vor Augen geführt, dass uns unbedingt ein reines Fußballstadion fehlt. Vielleicht nicht unbedingt die Scooter-Tor-Hymne, auf die kann ich verzichten. Aber grundsätzlich so ein Fußballstadion mit einer steilen Fankurve, das ist schon ganz geil. Nah am Feld, hat mir gut gefallen. Tut mir jetzt natürlich leid für den Tim. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich glaube, da ist eher Korrelation als Kausalität, dass ich da war. Zumindest hoffe ich das.
Kommen wir gleich zu. Kai, das ist ja alles schön und gut, auch das, was ja in Hamburg im Stadion so passiert, aber da ist ja am Wochenende ist ja Epochales passiert. Es ist quasi, also es wurde Geschichte geschrieben im Weserstadion mit einem kompletten Stadion, das hüpft, mit Menschen, die 90 Minuten lang ein weiß oder grünes Cape anhatten. Warst du Teil des Ganzen?
Leider nein. Ich habe das auch tatsächlich auch nur in Ausschnitten gesehen, weil wie du weißt, befinde ich mich ja gerade im Umzug von Hamburg nach Köln und habe gestrichen zu der Zeit. Aber ich habe also das Radio hören wieder für mich entdeckt, kann ich schwer empfehlen.
Casa del Rippe wird gebaut. Wie sieht es im Westflügel aus? Du heilst ungefähr so, als wäre es auf jeden Fall ein bisschen abgetrennt vom Haupthaus, wo du dich gerade befindest.
Ja, genau. Da wohnt das Gesinde. Und ja. Also die sind gut drauf. Galligrü an meine Mitarbeiter hier zu Hause. Ja. Also gute Stimmung.
Apropos, Konstantin, schön, dass du auch hier bist.
Schön, dass ich auch hier bin. Herzlich willkommen. Hey.
Ich wollte irgendwie einen dummen Witz machen. Mir fällt jetzt nicht so ganz viel ein. Hast du fußballerisch am Wochenende irgendwas Kulinarisches für dich erlebt, auch in einem Stadion, was quasi dein Leben verändert hat, wie sonst alle hier in der Runde? Oder war es Business as usual?
Business as usual. Meine private, persönliche Content-Maschine war voll am Heißlaufen, Football und Fußball. Also da wurde mächtig gezündet. Die Stadionerlebnisse, die ich hatte, da hülle ich lieber in Schweigen, weil die waren eher underwhelming.
Du hast unter der Woche hast du den harten, ehrlichen Amateurfußball gefrönt, ne?
Das auch, ja.
Ja, genau. Ich kann mich noch dran erinnern an die Story. Aber wir haben ein Thema und es ist nicht der Super Bowl, über den wir reden, denn ich wollte unbedingt über den Super Bowl reden, aber hat Tommy gesagt, er wird dann das Format beenden. Also reden wir über etwas anderes, brandaktuelles. Was ja schon auch wie ein Erdbeben gleich kommt. Oder Konstantin, hol uns ab, was ist die News der Woche?
News der Woche ist, dass sich der Hamburger Sportverein von seinem Cheftrainer Tim Walter und zwei weiteren Assistenten getrennt hat. Es ist die bislang schlechteste Bilanz zu jenem Saisonzeitpunkt in der 5,5-jährigen mittlerweile Historie des HSV in der zweiten Bundesliga. Also man war nicht mehr zufrieden mit den Leistungen von Tim Walter und hat nach dem 3:4 gegen Hannover 96, einem sehr spektakulären Spiel, dann mittlerweile jetzt die Reißleine gezogen. Und Merlin Poulsen wird das Auswärtsspiel in Rostock leiten. Das ist dann fast ein Must-Win-Game, aufgrund natürlich der Gesamtdynamik und weil Rostock tief im Abstiegskampf drinsteckt. ja, ansonsten, wenn man ein bisschen in die Analyse reingeht, was wir gerne tun können, Tim Walter natürlich keiner, der sich unbedingt immer Freunde macht mit allen Aussagen und mit allen Verhaltensweisen, aber das ist vielleicht nicht unbedingt der Hauptgrund gewesen. Man ist einfach nicht mehr so zufrieden beim Hamburger Sportverein mit der sportlichen Entwicklung. Man ist auf Rang 3, 2 Punkte hinter den sicheren Aufstiegsrängen, ob Rang 3 überhaupt jemals wieder zum Aufstieg reichen wird für den Zweitligisten, das werden wir sehen. Und aus meiner Perspektive heraus, bevor ihr reingrätschen könnt, ist es sicherlich so, dass der Tim Walter Fußball ein spezieller ist. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll und er hat etwas darunter gelitten als Trainer jetzt zuletzt auch, dass der Kader natürlich immer wieder in so einem zumindest leichten bis semischweren Umbruch sich befunden hat, eigentlich in jedem Sommer. Und natürlich erschwerend kam jetzt hinzu, dass Vuskovic aufgrund der Dopingsperre nicht dabei ist, Schonlau fast nie spielt und das natürlich dann zwei wären, die essentiell wären für diesen Spielaufbau, der bei Tim Walter sehr, sehr wichtig ist und dass Heuer Fernandes doch auch hier und da etwas abgebaut hat als Goalkeeper, also war ja doch einer der besten Schlussmänner in der Vorsaison und die Saison nicht unbedingt, auch wenn die Statistiken gar nicht mal so schlecht aussehen, liegt 0,5 über Postshot Expected Goals, aber trotzdem hat er da hier und da nicht unbedingt die besten Leistungen gezeigt und ja, da gibt es eben dann ein paar andere Spieler, Hadži Kadunić zum Beispiel, das ist ein guter Verteidiger, aber eben keiner für den Spielaufbau und Gesundheit. Dann irgendwann...
Ja, ich finde es aber sehr gut, dass du versucht hast, mal den Redefluss zu unterbrechen, nachdem
Konstantin Hatschi hat er doch gesagt. Hat. Er hat doch Hatschi gesagt.
Ich wollte nur mal kurz die Analyse einbringen.
Erklär deinen Witz jetzt nicht auch noch. Ja,
was, was ein Gag. Deshalb stelle ich mal zwei Fachfragen. Herr Eckner, also zum einen kannst du mal in 3 Sätzen den Walterball erklären. Und hat sich der Walterball tatsächlich über seine Station, der fällt mir, Stuttgart natürlich ein, hat der sich verändert?
Also in 2, 3 Sätzen erklären wird relativ schwer sein, aber er spielt natürlich erstmal Torwartkette, das heißt also Überzahl im Aufbau immer schaffen, dann auslösen, meistens Anspiel über die Halbräume, was man häufig sieht, dann also entweder Ablage zurück, Ablage über die Außen, dann geht es schnell diagonal rein. Also man versucht so über mehrere Linien zu spielen, also sein Fußball zeichnet sich auch dadurch aus, dass er eben nicht mit, sag mal, simplizistisch mit 3 Linien spielt, sondern da mal mehrere Linien gestaffelt sein sollen und dann eben darauf achtet, dass sozusagen ein gewisser Fluss in den Spielaufbau reinkommt, eben immer unter Einbindung des Torhüters, um diese klassische Überzahl zu schaffen durch 11 Feldspieler anstatt 10 Feldspieler zu haben. Hat sich das verändert auf alle Fälle? Natürlich auch gegeben den Ansprüchen bzw. den Qualitäten des jeweiligen Kaders. Also das beim Hamburger Sportverein war hier und da etwas mehr auf langes Passspiel ausgerichtet, als das vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall war, was einfach dem geschuldet ist, dass er nicht unbedingt immer die besten, technisch besten Spieler zur Verfügung hatte. Aber natürlich, er ist sehr anspruchsvoll, gerade auch für eine Zweitligamannschaft. Und verlangt vor allem auch von seiner Viererkette oder Dreierkette, je nachdem, also von seiner ersten Linie plus Torhüter, sehr, sehr viel in der Spielgestaltung.
Er muss ja auch irgendwie in der Ansprache ganz gut gewesen sein, weil so wie ich das gelesen habe, hat er ja die Kabine nicht verloren. Und die Spieler hätten wohl bis zum Ende emotional sehr, wären ihm sehr zugetan gewesen. Jetzt waren die natürlich irgendwie auch nicht ganz unerfolgreich, aber gemessen an der Einschätzung von der Kaderqualität, der ja, glaube ich, als bester der zweiten Liga gilt, natürlich auch nicht erfolgreich. Ist das auch so ein Phänomen gewesen, was vorher so war? Weil dass die Spieler immer sehr nah bei Walter waren, das war ja so ein bisschen Mourinho-esk quasi.
Also ich kann ganz schön einheizen. Also ich denke mal, der Tim Walter ist einer, der auch mal die Kabine verlieren kann aufgrund seiner sehr intensiven Art, aber kann auch einer sein, der so in Kloppo-Manier seine Spieler durch Mauern rennen lässt. Ich glaube, ich kann mir auch so gut vorstellen, dass die Spieler weiter davon überzeugt waren, weil er ein offensiv denkender Coach ist, also dass sich auch sehr abhebt von vielen anderen Trainern in der zweiten Bundesliga. Da gibt es noch ein paar Ausnahmen. Christian Titz ist vielleicht einer, der auch noch eher mit seiner Fußballphilosophie viele Spieler begeistern kann, weil die wenigsten spielen vordergründig defensiv. Die meisten wollen schon offensiv spielen, nach vorn, viel Ballbesitz haben und so ein Spiel auslösen, anstatt jetzt einfach nur auf Konter zu lauern und dann frustriert zu sein, wenn es nach 60 Minuten vorn keine Ballkontakte gibt. Und ich meine, er hat ja auch natürlich dahingehend Erfolg gehabt, dass die beiden besten Torschützen der zweiten Bundesliga Hamburger Spieler sind, also Klatzel natürlich sowieso und Laszlo Benesch als Mittelfeldspieler auch mit 11 Toren sehr erfolgreich, hat jetzt die rote Karte gesehen gegen Hannover 96 in der Schlussphase. Also dahingehend ist es auf alle Fälle so, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Mannschaft immer noch auf seiner Seite war. Er hat vielleicht mit dem Hamburger Sportverein den besten Kader in der zweiten Bundesliga. Jetzt kommt das große Aber, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Schonlau hat 4 Ligaspiele absolviert plus ein Pokalspiel. Und Mario Vuskovic ist aufgrund der Dopingsperre immer noch bis November raus. Und das wären eben zwei natürlich die essentiell wären, Konjunktiv, für gerade diese erste Linie, gerade diese Spielgestaltung. Und mit Schonlau fehlt ja auch der Kapitän. Das hat sicherlich Tim Walter geschadet. Also wenn ich den Kader bewerte, muss ich die beiden ja fast rausrechnen zum gewissen Punkt. Und so ein Guilherme Ramos zum Beispiel ist eben ein bisschen eine Wildcard. Also der kann sehr gut performen, kann aber auch eine absolute Vollkatastrophe werden. Ähnlich wie eben die Saison auch Daniel Heuer-Fernandes.
Ich möchte mal kurz zwischendurch eine Frage stellen, die mir Tim wichtig ist, um Tommy reinzuholen, der mittlerweile, glaube ich, eingeschlafen ist an der Seite. Warum, du wolltest das ja zur News machen, was ist denn für dich über die klassische News? Denn wir sind ja kein Podcast, der hier irgendwie News einfach macht, weil es eine News ist. Da ist ein Morgenspieler vorbei, weil dann sitzt da ein Trainer auf der Bank. Was ist denn für dich das Epische an dieser Situation eigentlich? Oder ist es der rein egoistisch-subjektive Gedanke, okay, da wird ein Gegner im Aufstiegskampf sich maßgeblich verändern? Was ist es?
Nee, warum wolltest du das als News haben? Also letzteres ist es auf jeden Fall nicht, weil wir uns ja gar nicht im Aufstiegskampf befinden. So ehrlich muss man ja auch sein. Nee, was ich halt fand, ist bei aller Antipathie, die ich ihm gegenüber, ob seines Verhaltens hatte, muss ich schon sagen, fand ich eigentlich immer geil, dass der so sein Spielsystem durchgezogen hat, den Walter-Ball, wie Kai es gerade mal so laissez-faire getauft hat.
Ja,
so
nennt ihn ja jeder, ne? Ja.
Ich fand auch cool, muss ich ehrlich sagen, dass man mal als Verein ein bisschen länger an einem Trainer festgehalten hat und das so ein bisschen auf Biegen und Brechen, weil irgendwie ist es ja aktuell auch so oder eigentlich schon immer so, dass der Trainer so das schwächste Glied ist und schnell mal ausgetauscht wird. Insofern so diese Gesamtgemengelage zu sagen, nee, wir bleiben mal bei dem, plus der Typ zieht so seinen Spielstil durch, das fand ich eigentlich eher sympathisch und eher kopierenswert. Insofern ist das jetzt natürlich irgendwie auch schade. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin jetzt kein HSV-Fan und jetzt auch nicht explizit Tim Walter-Fan, aber sicherlich eine kleine Zäsur da in Hamburg und bin auch mal gespannt, wie man den ersetzen will. Gibt ja jetzt im Grunde auch ein, zwei spannende Trainer, die frei sind. Ich denke jetzt da vor allem an Steffen Baumgart, der da auch ein bisschen gehandelt wird, könnte da auch gut hinpassen, aber das ist natürlich Spekulation und auf sowas lassen wir uns hier überhaupt nicht ein.
Schade eigentlich.
Ja, das ist dann am Ende auch Sache, das ist immer ein bisschen eine Sache von denen, die die aktuellen Formate machen. Ich finde halt eine Sache, und deshalb finde ich es als klassische News hinaus gedacht, auf jeden Fall auch ganz spannend, weil es ja schon das Ende einer, muss man sagen, Ära beim HSV beschreibt, in der man, obwohl anhaltend Misserfolge gefeiert worden, dieser Verein jetzt, glaube ich, 3 Jahre an ihm festgehalten hat. Und das ist ja für den HSV so unüblich, wie es nur sein kann. Also gerade wenn man in den letzten 20 Jahren in der Entwicklung dieses Vereins guckt. Und er ja offensichtlich, was ja auch herauskommt, nicht die Kabine verloren hat, sondern Heimspiele mit 4 Gegentoren.
Das Problem ist ein bisschen auch in der zweiten Bundesliga, es gibt jetzt nicht ganz so viele Alternativen, was die Trainerposition betrifft. Und ich glaube, Tim Walter hat sicherlich mit seiner Philosophie mehr überzeugt als eben ein XY-Trainer, der vielleicht dann ja irgendwie ein bisschen Erfolg hat und dann mal ein bisschen weniger Erfolg hat und dann wieder ein bisschen Erfolg hat. Und ich meine, der andere spannende Trainer, abgesehen vielleicht jetzt, Würseler wird ja gerne ein bisschen gehypt natürlich beim FC St. Pauli, aber das ist natürlich dann kein Thema beim HSV. Der andere spannende Trainer der zweiten Bundesliga ist Christian Titz, der ja bereits HSV-Trainer war, der ja auch lange sogar in der HSV-Jugend tätig war und natürlich dann dadurch keine Rolle spielen wird bei irgendwelchen Gedankengängen, die jetzt die Vereinsführung des HSV dann jetzt vornimmt. Und sollte es Steffen Baumgart werden, wird spannend sein, weil Steffen Baumgart natürlich eine andere Art von Fußball spielt. Vielleicht dann ergebnisstabiler, aber ob er dann die Mannschaft so schnell quasi umkehren oder umkrempeln kann, dass die dann seinen Fußball spielt und dann nicht den Anschluss verliert an Kiel und St. Pauli, das ist natürlich auch ein großes Fragezeichen dahinter dann.
Ja, also wenn ihr das hört, kann es sein, dass wir hier schon Quatsch reden, weil Steffen Baumgart schon längst übernommen hat. Vielleicht ist der aber auch im Flieger aus wo auch immer, nicht nach Hamburg, sondern nach Frankfurt geflogen, um dann den FSV Mainz 05 zu übernehmen. Wir wissen das alles nicht. Das ist uns doch alles ehrlicherweise ziemlich egal, denn hier geht es um die großen Themen des Fußballs. Und das ist das, warum wir angetreten sind. Das ist das, was wir durchdiskutieren müssen. Und Tommy, unser Thema ist natürlich Fanproteste und DFL-Entscheidungen und dieses ganze Paket. fangen wir mal an. Du bist ja auch ein Mann des Volkes und du guckst ja in jedes Format. Du kriegst alles mit, du weißt, wie da draußen gesprochen wird. In den VIP-Logen, genau wie in den Kurven. Hast du das Gefühl, da fehlt der Diskurs? Also hast du das Gefühl, die Leute, dass es gar keinen umfassenden Überblick über das gibt, wo wir eigentlich stehen?
Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich nehme heute sehr gerne die Rolle des Fans ein. Ich glaube, die nehmen wir im Laufe des Gesprächs alle ein. Habe ich das Gefühl, dass darüber umfassend berichtet wird? Nee, also mein Eindruck ist, dass vor allem die Leute gerade zu Wort kommen, die natürlich Teil einer Branche sind und eines Business-Zweiges, der vor allem von all diesen Investoren-Gedöns profitiert. Insofern ist das schon mal per se überhaupt nicht ausgewogen. Dazu kommt noch, und das finde ich wirklich eklatant bei so einem Thema, was wirklich jetzt inzwischen ja auch über die Breite der Gesellschaft diskutiert wird, dass sich niemand so richtig wirklich mit der Materie auseinandersetzt. Also es wird eine Plattitüde nach der anderen irgendwie angeführt. Und wenn mal jemand quasi aus dem Lager der Fans zu Wort kommt, dann ist es meist jemand, der vielleicht die Argumente gar nicht so auf den Punkt bringt oder selbst auch gar nicht so viel Ahnung hat und da so ein bisschen romantisch rangeht. Dabei gibt es eigentlich, und ich glaube, das werden wir im Laufe des Gesprächs auch erörtern, ganz harte Fakten, die man einfach mal diskutieren muss, die das alles ein bisschen in ein anderes Licht machen. Wirklich Krönung war jetzt kürzlich, gestern bei The Zone war Freddy Bobic, liebe Grüße auch an ihn aus Berliner Sicht, Co-Kommentator. Und der labert da einfach während des Spiels freischnauze irgendwelchen Mist. Niemand widerspricht, völlig uneingeordnet bleibt es da stehen. Und du hast wirklich, und das ist so letzter Satz, dann gebe ich ab erstmal vorerst, du hast quasi so lauter Menschen im Doppelpass sitzen oder bei Bild.de oder wo auch immer, die einfach so rumschimpfen und irgendeinen Mist, wo ich so denke, man kann ja wirklich verschiedener Meinung sein, aber lass uns mal bitte am selben Punkt starten und mal so die Ausgangslage erörtern.
Ja, und da gehe ich mal ganz schnell rein, weil das ist nämlich das Krasse, was mir auch auffällt, genau wie du es beschreibst, und ich habe viel Austausch mit so Leuten aus Kurven gehabt gerade darüber, immer mal wieder so im Diskurs, weil mich das auch interessiert, was da so passiert. Es geht um Agenda. Du merkst richtig, wie die Formate eine starke Agenda haben und auch nicht wirklich diskursbereit sind. Also das fehlt, also ich glaube, da sind tennisballwerfende Fans mindestens genauso schlimm gerade wie Klimakleber, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was denn eigentlich der Grund ist, warum sie es machen. Und dass das alles vorm Spielabbruch steht und der größte Skandal drin und alles nur wegen einem Deal, der ja so niemals hätte zustande kommen können eigentlich. Oder Kai? Habe ich ihn erwischt?
Nö, also ich überlege gerade, wie ich das anbahne. Aber also grundsätzlich muss man mal sagen, das schon mal als Framing vorab, ich bin ja für den Deal, aber ich bin auch für die Proteste. Warum, kann ich gerne auch gleich erklären. Also rein faktisch gesehen hätte die DFL keine Zweidrittelmehrheit für den Deal vonnöten gehabt. Sie hat aber gesagt, das ist so eine wichtige Entscheidung. Wir wollen das mit zwei Drittel, also mindestens 24 Pro-Stimmen, entscheiden. Es wurde kritisiert, dass dieser Deal ja schon mal so abgelehnt wurde und jetzt wurde er nochmal irgendwie zur Abstimmung gebracht. Das halte ich für ein Quatschargument, muss man erstmal sagen, weil am Ende sind zwei unterschiedliche Deals und es ist auch die Aufgabe der DFL-Geschäftsführung, für Wachstum und Weiterentwicklung der DFL zu sorgen. Und wenn sie das Gefühl hat, hier ist auch kurzfristig nach einer nicht gewonnenen Abstimmung wie letztes Jahr, hier gibt es eine neue Chance, eine neue Opportunität, dann muss sie das machen. Da kann man überhaupt keinen Vorwurf machen. So, deshalb finde ich das erstmal völlig okay, dass man jetzt eine zweite Umfrage gemacht hat. Dann ist natürlich die Umfrage selber, die ist schon zumindest aus der Außensicht diskutabel. Wie gesagt, man hat sich bewusst für eine Zweidrittelmehrheit entschieden, hätte man nicht nachmachen müssen. Ich glaube, einfache Mehrheit hätte auch gereicht. Gutes Zeichen der DFL, dass man sagt, okay, wir wollen zwei Drittel. Woran sich halt viel entzündet, ist natürlich dieses Thema, wer hat eigentlich abgestimmt?
Geschäftsführer, Vorstände etc. Es wurden nicht alle Fans vorher befragt und dieses Thema Geheimabstimmung und die Causa Martin Kind. Erstmal, um abzuschichten, da wurde abgestimmt, ohne teilweise die Fans vorher zu befragen, finde ich völlig normal. Es gibt gewählte Vertreter der Fans in den Aufsichtsräten, respektive Präsidien und angestellte Geschäftsführer, die müssen in der Lage sein, halt auch solche Entscheidungen zu treffen, ohne dass vorher umfangreich abgestimmt wurde. So, dass das geheim gemacht wurde, ja, diskutabel. Also ich glaube schon, dass der DFL klar war, dass es in einer öffentlichen Abstimmung wahrscheinlich keine Zweidrittelmehrheit gegeben hätte. Deshalb haben sie sich überlegt, wie können wir halt eine Brücke bauen, dass wir zu unserem Wunschergebnis, was natürlich die Zustimmung von mindestens 24 Teilnehmern gewesen wäre, kommen würde. Und dann ist man zu dieser Geheimabstimmung gekommen. Meines Wissens war das ja auch nicht langfristig geplant, sondern eher kurzfristig anberaumt, weil man gesehen hat, oh, das braucht es jetzt, um diese Zweidrittelmehrheit zu bekommen. Ist im Rahmen der geltenden, keine Ahnung, Wahlmechanik, mal Satzung oder so, hat ein Geschmäckle, finde ich aber noch okay. So, die Causa Kind, dass vermeintlich jemand entschieden hat, gegen das Votum vom Shareholder, in diesem Fall der Repräsentanz der Mitglieder, das ist natürlich schon schwierig so. Da machen wir uns nichts vor.
Ja, aber da will ich gleich mal reingrätschen. Also ich verstehe, dass du das so siehst und du hast formal gesprochen auch recht, ja. Im Grunde muss ein Geschäftsführer oder ein Präsident oder ein Aufsichtsrat oder wer auch immer in der Lage sein, abzustimmen, ohne jetzt dauernd neu die Mitglieder zu befragen. Jetzt ist es aber auch so, dass das eine relativ wichtige Abstimmung war und eine, von der man antizipieren konnte, dass sie gegebenenfalls auch kontrovers diskutiert wird. So, das heißt, es wäre strategisch klug gewesen, da alle mal abzuholen, um ein besseres Stimmungsbild zu zeichnen. Und du hast ja selber gesagt, es gab ja einen gewünschten Ausgang dieser Abstimmung. So, und das ist auch solitär der Grund, warum das vorher nicht abgestimmt wurde.
Ne? Ja, also
die zufällig gerade irgendwie eine Mitgliederversammlung hatten, die haben das irgendwie mal angefragt. Der ein oder andere hat sich daran nicht wirklich gebunden gefühlt. Jetzt wissen wir aber auch, dass gerade in Hannover natürlich Herr Kind sich nicht wirklich gebunden fühlt an das, was der Verein sagt, also der e.V. Insofern war das auch zu antizipieren. So, und jetzt ist es formal richtig, ja, Punkt. Aber natürlich auch mit Agenda, wie Nico es vorhin schon auch bei den Medien unterstellt hat. Auch hier gab es eine Agenda. Es war ein Ergebnis gewünscht und man hat versucht, den Modus so anzupassen, dass dieses Ergebnis auch zustande kommt.
Ja, das also würde ich auch unterschreiben. Ich glaube halt, es hätte nichts gebracht, wenn jeder einzelne Verein vorher seine Fans befragt hätte, weil ich glaube, alle Fans respektive Mitgliederbefragung wären es dann ja am Ende gewesen, hätten halt gegen diesen Deal gestimmt. Und ich glaube, wenn du Innovation möchtest, dann ist es halt relativ schwierig, halt irgendwie so Stakeholder, die sehr am Status quo hängen und wo man halt weiß, dass die, also weder kannst du den Deal so gut erklären, noch kannst du die potenziellen Mehrwerte halt für die Fans aufzeigen, weil sie es die sind halt für die Mitglieder, gibt es keine großen Mehrwerte von diesem Deal. Es gibt aber, finde ich, auch keine signifikanten Nachteile, warum die, wenn die roten Linien halten. So oder so ja. Hättest du aber du hättest ja keine Wahl gewonnen. Deshalb kann ich es nachvollziehen, dass die einzelnen Vereine, die pro stimmen wollten, keine Befragung gemacht haben. Und ich glaube halt, am Ende haben halt die Vereine eine Fan- oder Mitgliederbefragung gemacht, die sowieso mit Nein stimmen wollten, um das halt nochmal öffentlich wirksam zu feiern, dass sie die Fans befragt haben. Aber alle wussten, fragst du halt die Mitglieder, kriegst du ein Nein.
Ja, aber ganz kurz, Konstantin, nur einen Satz. Ich weiß, ich werde jetzt hier naturgemäß ein bisschen viel reden, ihr müsst mich dann unterbrechen. Aber was du gerade gesagt hast, da sind zwei Dinge drin, die ich ständig höre in den letzten Tagen. Zum einen dieses Prost, Zum einen dieses, ja, wir haben das nicht richtig kommuniziert und diesen Deal bekommst du eh nicht erklärt. Das, die Implikation ist, als wären irgendwie Fans zu blöd, diesen Deal zu verstehen. Nee, ihr habt den nicht erklärt, weil ihr ihn nicht erklären wolltet. Wir haben den schon verstanden und vielleicht sind die Proteste deswegen so groß, weil wir ihn sehr gut verstehen. Das ist mal der erste Punkt, ja, weil es wird immer impliziert, dass quasi wir in Ermangelung von Background-Wissen einfach nur völlig stumpf dagegen sind, weil wir gegen Innovation sind. So, und dann hast du auch gerade was gesagt, das fand ich auch spannend. Es ist ja völlig klar, dass alle dagegen stimmen. Und darum geht's ja jetzt gar nicht. Ja doch, darum geht's. Ich meine, alle, also die Mitglieder sind nun mal die, die dieses Produkt zu dem gemacht haben, was es ist. Also jetzt so zu tun, als wäre das jetzt ein lästiger Stakeholder, den man nicht mehr befragen muss, verstehe ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, genau da liegt die Reibung gerade, die es gibt.
Ist entscheidend, wenn du von Stakeholdern sprichst, wer ist der Entscheidende? Also ich meine, diese Stakeholder-Debatten, das geht ja dann meistens, dass es irgendwie 5, 6 gibt und die sind irgendwie auf einer Augenhöhe. Das ist ja nicht der Fall. Und wenn die Fans als Abozahler, als Ticketzahler, als Merchandise-Melkvieh, dann vielleicht mehrheitlich, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber zumindest zum großen Prozentsatz, gegen diesen Deal sind, dann kann ich den Deal eben als eine Liga, die immer noch diese 50+1 Fahne hochhält und ja damit auch gerne hausieren geht, auswärts auch, also außerhalb Deutschlands ja auch gerne, als die fangetriebene Liga schlechthin unter den Top-Ligen, dann kann ich eben einfach, muss ich mich von dem Deal verabschieden und andere Wege finden oder eben Alternative finden und versuchen, die zur Abstimmung zu stellen bei den Fans. Wenn von vornherein klar ist, okay, wenn ich das bei den Fans zur Abstimmung stelle oder bei den Mitgliedern und die sind alle dagegen und dann ändere ich einfach den Prozess, dann ist das komplett undemokratisch und konterkariert komplett diese 50+1 dann absolut Fabel fast schon.
Ja, und lustigerweise ist ja genau das, was die gerade den Fans vorwerfen. Die sagen, ja, wir können jetzt nicht so lange wählen, bis euch das Ergebnis passt. Und das haben sie ja selber auch gemacht. Also das ist ja ein bisschen scheinheilig eigentlich als Argument, finde ich.
Also ich finde halt die Konterkarierung von 50+1, die ist an dieser Causa Kind definitiv diskutabel. So, in den anderen Fällen finde ich es nicht so stark. Und man muss ja auch mal sehen, du befragst ja nicht die Fans, du befragst ja die Mitglieder. So, und leider funktionieren halt die meisten Mitgliederbefragungen nicht online, weil das ist statutarisch halt nicht erlaubt oder schwierig, also um irgendwie Beschlüsse zu befinden. Also brauchst du dann häufig dann auch wieder eine physische Versammlung. Also, und spätestens da bricht ja auch quasi wieder die Repräsentativität halt so einer Umfrage. Also du hättest wahrscheinlich klassische Online-Mitgliederbefragung machen sollen. Das wäre am besten gewesen. Du hättest den Deal da mehr erklären müssen und dann hättest du quasi ein Stimmungsbild abgeholt. Ich hätte mich aber als Vereinsvertreter halt nicht zwingend daran gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, wie gesagt, dass so die Implikationen vom Deal, und da bin ich nicht deiner Meinung, Tommy, ich glaube, die sind der breiten Masse relativ schwierig zu vermitteln. Da wird erstmal sehr viel das Downside gesehen und das Upside ist eher ist halt relativ schwierig für halt einen einzelnen Fan greifbar, weil es ist ja, das habe ich ja vorhin auch gesagt, es ist ja irgendwie für mich als Werder-Fan, gibt es als Stadiongänger, gibt es eigentlich kein konkretes Upside aus diesem Deal, außer dass vielleicht mein Verein perspektivisch etwas mehr internationales Geld bekommt und vielleicht dadurch bessere Spieler bekommt.
Und jetzt erntet die DFL ja quasi das, was sie eigentlich die letzten 20, 25 Jahre gesät hat. Der Fan sieht, oder das Mitglied, wer auch immer sieht, die DFL wird mehr Einnahmen dadurch generieren können. Aber das hat für meinen Verein keine positive Auswirkung, weil die Geldverteilung ohnehin mein Verein nicht bevorteilt.
Ja, also doch,
aber das ist Problem. Seit Jahren denkt jeder Fan von Hannover 96 oder wer auch immer oder von Werder Bremen, ja, wir kriegen eh nur einen minimalen Kuchen oder ein minimales Stück vom Kuchen ab. Und wenn jetzt die DFL mehr Geld bekommt, hat das keinerlei positive Auswirkungen für uns. Und das Mitglied des Vereins entscheidet immer nur mit Blick auf das Gute und das Positive für meinen eigenen Verein.
Ja, also nur ein Satz dazu. Also ich glaube, dass die Downsides eines Nicht-Deals, die sind halt relativ schwierig zu artikulieren. Also am Ende ist es eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext so, und es gehen immer mehr Spieler gehen flöten so, und das Niveau wird weiter sinken. So, das kannst du aber halt nicht messen, glaubhaft rüberbringen. Das sind halt Opportunitätskosten eines Nicht-Deals und das finde ich halt relativ schwierig zu artikulieren. Der Fan vergleicht das ja quasi, oder das Mitglied vergleicht das ja immer mit dem Status quo so und nicht mit dem, keine Ahnung, vielleicht schlechteren Zustand ohne Deal in 5 Jahren.
Ja, so. Okay. Aber da aber ja, ein Einwand bitte.
Ich will jetzt mal auch mal ganz kurz eine Frage zwischendurch.
Nico, sag da auch mal was dazu.
Ja, bitte.
Nur, ja, ehrlicherweise finde ich es total schön gerade, dass ich so euch zuhören kann, weil ich selber hier noch lerne und die Diskussion ja schon angeregt geführt wird. Aber der Punkt mit Wettbewerbsfähigkeit, internationaler Vergleich, die besten Spieler oder so, auch dort gibt es ja nicht wenige Fans, die halt auch die Meinung vertreten, dann halt in die Regionalliga, bevor wir Geld nehmen. Und unser
da wollte ich gerade rein. Es ist selbst von den Leuten, die das verteidigen.
Ich wollte nur eine Überleitung machen, damit du weitermachen kannst.
Ja, ja, nee, aber das ist ein guter Punkt, weil selbst die Menschen, die das jetzt bräsig im Doppelpass oder auf Bild.tv oder wo auch immer verteidigen, diesen Deal, faseln immer irgendwas von, naja, wollen wir jetzt da international mithalten oder nicht? Ich habe jetzt mit Absicht eine schlechte Mario Basler Imitation gemacht. Seien wir doch, also das ist doch völlig absurd. Was wollen wir mit dieser fucking Milliarde, was wollen die mir erzählen, dass wir jetzt plötzlich mit der Premier League in der Champions League competen können, weil wir irgendwie hier eine Milliarde von irgendwelchen saudi-arabischen Staatsfonds bekommen? Das ist doch völlig illusorisch. Wir wissen genau, was mit dem Geld passieren soll. Dadurch wird kein Superstar, kein sonst was für ein Kader plötzlich in die Bundesliga wechseln. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, diese Diskussion. Das ist ein völliges Strohargument oder wie das heißt, Strohmann-Argument. Mhm. So zu tun, als würde dieser Deal uns plötzlich befähigen, wieder international wettbewerbsfähig zu sein, ist völliger Bullshit.
Und die internationale Wettbewerbsfähigkeit dreht sich doch dann wieder ohnehin nur um 4-5 Vereine, machen wir uns nichts vor. Ne? Also auch da ist wieder der, wir hatten in der letzten Folge, warte mal ganz kurz, aber in der letzten Folge haben wir über Werder Bremen gesprochen, Tommy, und da haben wir drüber gesprochen, dass internationaler Wettbewerb sowieso nicht wichtig ist und internationale Wettbewerbsfähigkeit, glaube ich, ist auch nicht so ein riesiges Thema. Klar, irgendwie auf dem mittleren Transfermarktsegment, aber da wird man als Bundesliga so oder so weiter attraktiv
übrigens
bleiben.
Übrigens, die DFL ist auch die zweite Liga, ne?
Und
so. Also es geht hier nicht nur um internationale
Wettbewerbsfähigkeit. Das sowieso, auch da gibt es natürlich einen internationalen Transfermarkt. Trotzdem glaube ich, dass die Wettbewerbsfähigkeit da nicht unbedingt eingeschränkt wird. Nur das Timing ist natürlich ohnehin schlecht. In einem Jahr, in dem Harry Kane in die Bundesliga gewechselt ist und Bayer Leverkusen aus relativ wenig Mitteln wahrscheinlich eines der besten Teams Europas ist. Und in dem Jahr möchtest du dann über Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga also, sprechen?
Ich möchte jetzt vor allem mal über den Job der DFL sprechen. Und der ist ja letztendlich irgendwie eine gute Vermarktung der ersten und zweiten Bundesliga und denen natürlich irgendwie Wachstum oder zusätzliche finanzielle Mittel zu generieren. Und ich finde, da hat die DFL jetzt eigentlich einen guten Job gemacht, indem sie ihnen irgendwie eine Opportunity hingelegt hat, über die Clubs ja alle abstimmen können. Und das haben sie getan. Also Und natürlich schafft uns das jetzt nicht irgendwie die nächsten 3 Harry Kanes dabei, aber ich bin nicht bei dir, Tommy. Also, dass das nicht die Grundlage sein kann, also für mehr internationalen Wettbewerb. Und niemand spricht davon, dass du die Premier League angreifen kannst. Die Premier League wirst du nie angreifen
können. Das ist aber immer die Implikation.
Die Implikation, der Benchmark ist die La Liga.
Kai, da haben wir ein Problem bei La Liga.
Das ist bei euch so
die DFL. Nee, da haben wir ein Problem bei La Liga hat mit CVC einen Deal gemacht, mit dem wahrscheinlich die DFL auch einen Deal machen möchte, über 2 Milliarden. Und jetzt macht die DFL über 1 Milliarde. Also ist man sowieso nicht wettbewerbsfähig mit der La Liga.
Man ist die Hälfte der La Liga. Konstantin,
du
vergleichst Äpfel mit Birnen, der Deal geht über die gesamten, da gibt's halt, also da werden viel mehr Steaks verkauft bei dem La Liga-Deal. So, und er geht, die Erlösbeteiligung indessen geht auf alle Umsätze und nicht halt auf nur die Auslandserlöse. Also du kannst die Deals nicht vergleichen. Du kannst doch den Deal nicht mit der Liga vergleichen. Die haben ja auch mit CVC einen Deal gemacht. Die Serie A war auf demselben Weg, hat es nicht gemacht. Also es ist nicht dasselbe wie der La Liga Deal.
Aber La Liga Deal heißt 8,2%.
Ich möchte etwas einwenden. Wenn wir uns nur mal die letzte Folge vom Doppelpass angucken oder auch die vorletzte, dann ist... Und das ist genau das, was ich kritisiere, dieses Laissez-faire, sich da hinsetzen und zu sagen, wir wollen international wettbewerbsfähig sein, dann ist die Implikation, dass wir davon sprechen, dass deutsche Teams in der Champions League weiterkommen und da reden wir über die Premier League. Das ist so. Und das ist genau diese Einfältigkeit in dieser Diskussion, die mir halt auf den Sack geht, weil wir werden mit 1 Milliarde Euro nichts mit der Premier League am Hut haben, da lachen die sich kaputt. Und selbst wenn wir die La Liga einholen, da reden wir über 2, 3 Teams, die performen und der Rest ist auch egal. So, also das ist, es ist überhaupt nicht so, dass uns dieser Deal jetzt in die nächste Sphäre katapultiert, wo du recht hast, Kai. Natürlich ist es die Aufgabe der DFL, solche Deals an Land zu ziehen. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt, dass die DFL irgendwie im luftleeren Raum passiert, sondern das ist ja im Grunde die Vermarktungsgesellschaft aller ersten und zweiten Bundesliga-Vereine. So. Und jetzt rede ich über die einzelnen Mitglieder davon oder Stakeholder, Gesellschafter, wie sie sich verhalten. Das ist für mich die in Summe die DFL. Und jetzt kommt, und das ist nämlich auch nochmal eine Downside von diesem Deal, es ist ja nicht nur so, dass wir mehr Geld bekommen, sondern wir müssen perspektivisch für diesen Deal auch mehr Geld erlösen. So, wie soll das denn passieren, wenn wir nicht an Anstoßzeiten gehen? Wer soll denn plötzlich, weil wir einen geileren Union-TV-Channel haben, mehr Geld für die TV-Rechte in der Bundesliga zahlen? Wir wissen alle, dass die Deals sukzessive runtergehen in der Gesamtsumme. Jetzt sind wir vielleicht irgendwas bei 800 Millionen, wir kommen von 1,4 Milliarden. Wo soll denn plötzlich dieses Geld herkommen, wenn wir nicht mehr Spiele vermarkten? Also diese rote Linie Anstoßzeiten, wen wollen die für dumm verkaufen? Natürlich ist das die erste, die sie einreißen werden.
Ja, also den Punkt, den würde ich gerne gleich gesondert diskutieren, weil den finde ich nämlich auch, also da bin ich auf deiner Seite, der ist schwierig. Aber also, womit ich vorab mal einmal kurz aufräumen möchte, also natürlich werden wir mit dieser Milliarde nicht die Premier League irgendwie den Anschluss erreichen, weil die Milliarde geht ja auch nicht an die Clubs, ne? Das war ja der alte Deal. Diese Milliarde wird jetzt sukzessive investiert, um in die internationalen TV-Erlöse über 20 Jahre, so lange geht ja, glaube ich, der Deal, hoch zu jessen. So, und also ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die La Liga kriegt das Vierfache von dem, was die DFL per anno bekommt. Also stell dir mal vor, du kriegst halt irgendwie die internationalen Mediaerlöse über mehr internationale Präsenz. Dafür soll ja das Geld maßgeblich ausgegeben werden. Jetzt von, ich sag mal, 200 auf 500. So, dann hast du in 5 Jahren bist du bei diesen 500. Dann hast du 15 Jahre lang 300 Millionen Euro mehr in der Kasse als heute. Und dann redest du eben nicht über 1 Milliarde, sondern dann redest du halt in Summe über 4,5 Milliarden. Das ist natürlich der Business Case, der dahinter steht. Und davon musst du wiederum natürlich 8% abgeben. So, aber dann war es gut investiertes Geld. Deshalb ist erstmal so darüber zu sprechen, hey, mit dieser Milliarde kann die DFL ja gar nichts machen oder die Lücke schließen, ist einfach ein falsches Framing. Ne?
Okay, sondern aber diese dann
Milliarde
lass uns mal so
wird ja eingesetzt, um eher 5 Milliarden halt irgendwie over time aus den internationalen TV und hoffentlich auch Sponsoring-Erlösen zu enablen. Und damit kannst du schon zumindest die Lücke zur La Liga schießen. Das ist das Ziel. Die
okay, Premier aber dann League lass uns mal, wir haben ja gesagt, dass wir uns ein bisschen daran stören, dass es so ein bisschen oberflächlich diskutiert wird alles. Dann lass uns doch jetzt mal hier die aufklärerische Plattform sein. Was machen wir denn jetzt ganz konkret?
Genau.
Also, wir bekommen diese Milliarde, ja, was passiert denn jetzt? Sag mal bitte, mach mal ein Szenario auf, ein realistisches, was dann passiert und dann gucken wir mal, was der Preis dafür ist, nämlich neben den Anteilen und dann gucken wir mal, ob sich das Ganze lohnt.
Ja, ich weiß natürlich, auf was du hinaus möchtest, aber wir können ja mal anfangen. Ich habe mir... ich hatte mir doch so schön... Die Sportschau hat so einen schönen Artikel. Also 600 Millionen soll erstmal für die Kernvorhaben Digitalisierung und Internationalisierung ausgegeben werden. 300 Millionen brauchst du, um die 8% Dividende von dem Investor für die nächsten Jahre zu bezahlen. Und 100 Millionen sind Puffer, nehme ich mal an. Also es sollen, glaube ich, 164 Millionen in eine digitale Plattform ausgegeben werden. Das Ganze ist halt eine OTT-Plattform, wo du halt quasi Bundesliga Game Pass gucken kannst. Also es ist ein D2C-Geschäft, was die Bundesliga theoretisch für alle Fans in allen Märkten international zugänglich macht. Das ist per se sind D2C-Umsätze jetzt nicht diejenigen, die du, die jetzt diesen Business Case, glaube ich, irgendwie ganz nach oben bomben werden. Aber du hast vor allem in den Verhandlungen mit den TV-Partnern eine Alternative, dass du immer sagen kannst, wenn du mir nicht Summe X bezahlst, so dann spiele ich es halt über meine D2C-Plattform aus. Das ist schon mal nicht so schlecht. So, dann
kann ich ganz kurz reingrätschen, nur eine Zwischenfrage. Ja, könnte man sich nicht auch einfach in, sag mal, irgendeinen individuellen Investor nur für diese Plattform holen, der nicht irgendwie CVC, Blackstone oder so ist?
Ja, die Plattform kostet ja nichts. Also eine OTT-Plattform aufzubauen, keine Ahnung, kostet 5.000 Euro. Also am Ende brauchst du die Kohle halt, um halt diese Plattform zu bewerben und da halt Reichweite irgendwie drauf zu bekommen. Ja,
aber warum könnte man dafür, für die Bewerbung eben meinetwegen, aber nur für diesen einzelnen Partikularpunkt, warum könnte man nicht da
einen Investor reinigen? Weil du es halt nicht selber in der Hand hast, und die DFL hat das ja auch partiell schon mit OneFootball in Brasilien probiert, wo sie halt, also OneFootball hat, bringt ja schon mal die Reichweite mit, in Brasilien mit 9 Millionen Usern oder so, und hat da einzelne Spiele drauf übertragen, aber der Business Case geht halt nicht aus. Also, weil du halt selber die Plattform nicht hast, du hast die Daten nicht, das ist ja schon ein sehr elementarer Faktor. Das ist halt schon strategisch sinnvoller, wenn du die Plattform selber owns, genauso wie es die NFL und die NBA am Ende macht. Also kannst du damit die 164 Millionen Euro reinspielen? Keine Ahnung. So.
Aber die NFL zum Beispiel hat ihre Plattform international an The Zone ausgelagert. Warum könnte man als DFL nicht irgendwie sowas machen?
Das stimmt nicht. Die NFL hat neben The Zone weiterhin auch eine eigene Plattform.
Aber international läuft es über The Zone?
Nein, beides.
Ja, gut, okay. Aber warum könnte man nicht mit dem Medienpartner zusammengehen und der dann das international...
Das probieren sie doch die ganze Zeit, aber die Medienpartner, es gibt halt nicht die eine Plattform, die halt genügend zahlt, um das international zu machen. Also, und die NFL ist sozusagen, eigentlich ist sie das absolut beste Beispiel. Die haben eine eigene internationale Plattform, wo sie halt riesige Mediaerlöse drüber erzielen. Dazu geben sie es in einzelnen Märkten, übrigens nicht in allen, Konstantin, an The Zone, und sie geben es zusätzlich noch ans lineare Fernsehen. Das ist gutes, wirklich Portfolio-Management bei den TV-Rechten.
Voll. Und ganz kurzer Einwand, auch perfektes Beispiel dafür, weil NFL natürlich ein absoluter Volkssport ist und jeder sich ein Ticket leisten kann und die Anschlusszeiten super familienfreundlich.
Also den Punkt nehme ich auch gerne gleich auf. Ich mache jetzt hier einmal zu Ende, Tommy, wofür die Kohle ausgegeben werden soll.
Sorry, hatte ich sicher drum gebeten.
Genau, dann gehen wir gerne auf die roten Linien ein, weil der Punkt finde ich auch sehr diskutabel. Also wie gesagt, es gibt Geld für die digitale Plattform, das finde ich per se ist mal gut. So, dann 183 Millionen Euro für die Vermarktung im Ausland. Also hier gibt es Auslandsreisenunterstützung. Also in perspektivisch, das haben ja auch Ruven Kasper und Per Norbert auf der Spurwiss gerade gesagt, will man eher 10 bis 15 Clubs pro Jahr in den Kernmärkten im Ausland haben, um halt die Bundesliga halt visibel und präsent zu machen. Das heißt, du zum einen soll es, glaube ich, ein internationales Turnier geben und dazu möglichst viele Friendlies, am besten gegen lokale Teams, um in den Kernmärkten, also wir wissen alle, dass es insbesondere USA, China, MENA ist, für die DFL ist sicherlich noch Japan, das ist auch bekannt, sehr interessant. Also da, wo du die Chance hast, große TV-Deals zu machen, da möchtest du präsent sein. Und das möchte halt die DFL für die Clubs interessant machen. Weil im Prinzip ist es, also das sind ja irrsinnige Kosten, die so ein Club hat, wenn er mal einmal die ganze Belegschaft einpackt und dann irgendwie für eine Tour in die USA fliegt. Das ist eigentlich finanziell ein negativer Business Case für einen Club. Deshalb machen das halt auch nicht so viele. Und das wollen sie halt mit Geld fördern, um die Clubs halt ins Ausland zu bewegen, um halt dort halt auch Markenaufbau und Reichweitenaufbau für den deutschen Fußball irgendwie zu betreiben. Und das finde ich per se auch vollkommen okay, muss man sagen.
So, ja, dann darf ich da kurz, weil sonst hältst du jetzt nämlich so ein Referat und wir vergessen die Punkte. Auch da finde ich, das ist meines Erachtens ein bisschen ein Pseudo-Argument. Die Prämisse, wenn wir sagen, wir schicken 10 bis 15 Vereine jetzt ins Ausland, da ist die Prämisse ja, dass wir sagen, naja, die kennt ja keiner so richtig. Und wenn die erstmal spielen sehen, dann wird das Ganze interessanter. Das ist ja aber völliger Bullshit. Jeder kennt die Bundesliga, aber die Bundesliga als Produkt ist einfach nicht spannend. So, und da ist der Hebel nicht, die Vereine durch die Welt zu schicken, sondern eine spannendere Liga zu machen. Ich meine, wir hatten gerade erst dieses tolle Zitat von Bernd Leno, der in England in der Kabine sagt, lass mal Bundesliga gucken, und da haben die den ausgelacht. Wir haben gesagt, ihr guckt keine Bundesliga, es ist eine scheiß Farmers League. So reden die darüber. Das heißt, der Hebel, um dieses Produkt besser zu vermarkten, ist ein besseres Produkt zu haben und nicht die einzelnen Vereine, den FC Augsburg in St. Louis bekannt zu machen.
Zumal du auch sagen musst, also wenn andere Ligen ins Ausland gehen, ne, oder versuchen im Ausland zu vermarkten, klar, in der Premier League ist es das Produkt selber, La Liga hat den Markt in Südamerika aufgrund der nicht vorhandenen Sprachbarriere. Aber ansonsten gehst du ja in der Vermarktung im Ausland sowieso nur über deine zwei, drei riesigen Brands, also Bayern, Dortmund, Schalke, wenn die irgendwann wieder zurückkommen zum Beispiel. Also du wirst ja nie, wie du schon sagst, was soll der FC Augsburg irgendwo in den USA, vielleicht Kaiserslautern mit der US-Connection oder sowas, okay, einzelne Beispiele. Aber ansonsten 10 bis 15 Clubs, verstehe ich gar nicht mal, wie der Ansatz sein soll, dass die irgendwas irgendjemandem Ausland in die Wallung bringen.
Also bisher machen sie es ja über die großen Marken. Bayern und Dortmund sind ja schon im Ausland sehr präsent und es reicht halt am Ende nicht aus. Und nur um einmal Tommys Punkt aufzunehmen, ich bin total bei dir. Der beste Hebel wäre mehr Ausgeglichenheit in der Liga, die du über eine Gleichverteilung der TV-Erlöse eher erreichen würdest. Aber das steht halt nicht zur Diskussion.
So, ja, und das wäre zum Beispiel eine Innovation, ja, wie wir es ja vorhin gesagt haben, gegen die ja Fans angeblich sind, wo ich mir sicher bin, dass die Proteste nicht so ausfallen würden, weil alle Fangruppierungen sagen würden, ja, weißt du was, wir wollen kein Investorengeld, wir fänden es geil, wenn mal die TV-Gelder paritätisch verteilt werden, weil das wäre irgendwie fairer, ja, ja. Und da kann ich dir sicher sagen, das hat dann nichts damit zu tun, dass wir gegen Innovationen sind. Ich sage jetzt wir, ich maße mir überhaupt nicht an, für irgendjemand anders zu sprechen als für mich selbst. Deswegen nehme ich das wir zurück. Aber das ist eine Innovation, da hätte keiner was dagegen. So, und deswegen,
da hätten einige was dagegen, Tommy. Also,
ja, okay.
Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, genau, die hätten alle was dagegen.
Das ist eine Innovation, da hätte keiner der bisherigen Underdogs was dagegen. Gut. Und deswegen, und das ist nämlich genau dieses Niveau, was da draußen gerade herrscht, zu behaupten, Fans wären oder Ultras oder organisierte Fangruppierungen wären einfach so ewig Gestrige, die sich gegen alles sperren, ist halt ein Pseudo-Argument. Wogegen die sich sperren, ist, dass wir Deals finden und in An- und Abführung Innovationen, wo einfach nur der Teufel auf den größten Haufen weiter scheißt und die reich sind, noch reicher werden und deswegen solche, die die Stimmung bringen, nicht mehr zu Auswärtsfahrten reisen können. Dagegen sind die. Und ich finde, das kann man durchaus auch mal so differenziert betrachten.
Mein Argument, ich verstehe das total, mein Argument ist ja, dass diese Abstimmung steht ja leider nicht zur Debatte. Wie gesagt, ich hätte auch gerne gleichverteilte TV-Erlöse, aber also da sind wir ja meilenweit von entfernt.
Aber
also
warte mal ganz kurz, Kai, würde dann denn Gleichverteilung der TV-Erlöse wirklich die Liga attraktiver machen im Ausland?
Das können wir gerne separat diskutieren, das wird mir jetzt zu groß. Also
ich glaube nämlich nicht, ne? Weil Gleichverteilung natürlich der Erlöse würde wahrscheinlich dazu führen, dass zum Beispiel ein Harry Kane nie zu Bayern wechseln würde.
Es würde dazu, mag sein, aber also die wichtigsten vier Punkte für Attraktivität im Ausland sind immer also eine ausgeglichene erste Liga mit Spannung, so wie es in der Premier League und mitunter ja auch in der La Liga der Fall ist. So, das zweite ist immer erfolgreiche Clubs in den internationalen Wettbewerben. Ja, ist jetzt bei Deutschland auch überschaubar, aber geht noch. Das dritte sind halt Local Player. So. Also das ist zugegebenermaßen in Deutschland, zumindest in einigen Märkten, USA und Japan vor allem sehr gut. Und das vierte ist halt eine erfolgreiche Nationalmannschaft. Ne? Also das ist jetzt eher schwierig.
Aber auch die Spannung in der Premier League, sorry, dass ich irgendwann mal reingrätsche, aber es ist ganz lustig, dass wir das heute alles so tun. Zum Beispiel die Spannung in der Premier League ist ja dann auch eher so, ne, Top 4, mittlerweile ein bisschen breiter, La Liga ist Barca,
ja,
Barca,
Real.
Wollte ich gerade sagen, also das reicht ja aus. Aber diese vier Hebel, mehr Spannung in der Liga, internationale Wettbewerbsfähigkeit in den UEFA-Wettbewerben, Local Player und erfolgreiche Nationalmannschaft, die stehen halt leider aktuell jetzt hier nicht zur Diskussion. Ja, da kann man drüber stellen, muss man nicht eher da irgendwie, keine Ahnung, investieren oder was machen. Das ist halt leider hier aktuell nicht im Skat. So, wir reden darüber, ob wir über Investorengeld, über gut eingesetztes Investorengeld, was lokale oder nationale Fans nicht explizit benachteiligt, noch nicht, die internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern können. So, und das finde ich, da finde ich den Vorstoß der DFL eigentlich sehr gut. So, also auch mit den richtigen
Ideen, ob der Business Case dann aufgeht, weiß ich nicht, aber alles, was dort gesagt wurde mit dem internationalen Turnier, Teams ins Ausland schicken, auch eine internationale OTT-Plattform, auch irgendwie die Auslandspräsenzen, sprich Büros in Kernmärkten mit der DFL stärken, so, das sind alles Sachen, die haben Premier League und La Liga schon lange gemacht und haben damit bewiesen, dass es erfolgreich ist. Also das finde ich den richtigen Weg.
Aber du kannst, so, bevor wir dann gleich wieder zu den Fans kommen, aber du kannst natürlich trotzdem ein was nicht vernachlässigen aus Bundesliga-Sicht. Nee, nicht du jetzt, Kai, als Kai, als Bundesliga-Sicht kannst du eins nicht vernachlässigen. Wenn ich die Bundesliga verkaufen möchte im Ausland, dann brauche ich irgendeinen guten Selling Point. La Liga hat die Spielkultur, plus die Sprache, hat die Spielkultur, plus die Stars früher. Premier League hat die Geschwindigkeit, die Intensität.
Oh, er baut es gut auf. Er baut es gut auf.
Eieiei.
Das sind die zwei Selling oder der jeweilige Selling Point. Also die La Liga ist ein geiles Produkt, was du übertragen kannst, was einfach mega Spaß macht. Und natürlich, klar, die haben den südamerikanischen Markt, das darf man nie ganz vergessen. Die Bundesliga hat als größten Selling Point meistens, auch die DFL hebt das ja gerne raus, die Fankultur.
Ja, und aber seit nicht die spielerische Kultur, denselben, ne? Meister.
Was?
Und seit 11 Jahren denselben Meister.
Das ist jetzt, aber auch davor schon, als nicht Bayern jedes Jahr Meister wurde. Trotzdem war es ja nicht, dass die Bundesliga jetzt irgendwie die attraktivste Liga Europas war, seit wenn die Bayern in der Champions League ganz vorne mit dabei waren oder Dortmund mal irgendwie was gewonnen hat. Das Problem ist, dass die Bundesliga als irgendwie nett, ist cool anzusehen. Die Stadien sind sauber, die Fans machen Stimmung. Aber wenn du dir die Spiele anschaust, defensiv geprägter Fußball, viele Teams pressen lieber gerne, als dass sie nach vorne spielen. Es gibt jetzt nicht irgendwie eine distinkte Spielkultur. Und das dann an den Mann oder an die Frau zu bringen im Ausland, die sich dann vielleicht doch nicht ganz so immer um die Fankultur scheren, weil sie das sowieso nicht wahrnehmen können, weil sie am Fernsehgerät oder irgendwie auf dem iPad sich das Ganze schauen, ist natürlich dann auch schwierig, im Ausland da wirklich dann die Leute in Wallung zu bringen.
Ja, das ist ja auch das, also ich mag ja den USP der DFL total gerne, weil ich halt auch ein Stadionkind bin, aber face to face, also wegen dieser uniken Stimmung, den Stehplätzen, dem Pyro und sowas, machst du halt keinen besseren TV-Deal, weil genau wie du sagst, also in China, USA oder so, du kriegst ja gar nichts davon mit.
Ja, und ein Einspruch bitte nochmal. Also wie kann sich die DFL eigentlich überhaupt erdreisten, das als USP zu nehmen? Weil das sind doch alles nur so ewig gestrige Selbstinszenierer, die Tennisbälle werfen. Und jetzt halten sie da plötzlich als USP hin.
Ich mag Sarkasmus,
Tommy. Das ist doch auch die Verlogenheit dieser ganzen Diskussion. Ich überspitze das jetzt natürlich mal. Aber so zu tun, hier auch in der öffentlichen Debatte, dass das alles irgendwelche Vollidioten sind, die jetzt aber eine rote Linie überschritten haben, Tennisbälle darauf schmeißen und wenn jetzt ein Spiel abgeworfen wird, wo führt denn das überhaupt noch alles hin und lassen wir uns hier in Geiselhaft nehmen, bla 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 bla. Aber wenn es um die schönen Decks geht, und Kai, wir kennen diese Decks, dann ist die Spielkultur, die Fankultur aber ganz vorne mit dabei.
Da hast du recht, aber ich meine, das macht ja nicht die DFL, sondern das machen die Effenbergs im Doppelpass und Marcel Reifs in Reifes Live.
Okay,
also,
okay,
die
so beschweren viel will ich dann auch differenzieren.
Ja. Also von der DFL habe ich jetzt noch kein böses Wort über die Fans und Fanproteste gehört, sondern es sind halt irgendwie so diese ganzen Lautschreier, die sich darüber echauffieren. So,
ja, und das nee, da hast du recht, das nehme ich insofern zurück, aber dennoch, und das ist ja dann auch ein bisschen die Eindimensionalität dieser Diskussion, es werden ja so zwei Lager aufgemacht, ne? Also im Grunde hast du dann genau die Effenbergs, die quasi für diesen Deal sind und damit so DFL-Lager sind und dann auf der anderen Seite die Fans, ne? Das wollte ich damit ausdrücken.
Ja.
Und das ist schon, das finde ich schon merkwürdig, weil auch ein Effenberg sollte sich mal hinterfragen, all seine Kohle, die er bekommen hat er nur bekommen, weil der Fußball Fans hat. Absolut. Und Stimmung im Stadion.
Also, und ich würde jetzt auch gerne mal auf deinen anderen Punkt von Thema rote Linien eingehen. Also ich habe den Doppelpass mit Effenberg auch gesehen und habe den, wie können die Fans denn die DFL überhaupt angreifen? Da denkst du ja wirklich so, der hat überhaupt nichts gecheckt, ne? Also, und auch bei Reif, ja, hier geht's gar nicht darum, um Fanbelange, sondern die wollen, also ein Machtkampf, die wollen nur zeigen, dass sie Macht haben. Da denkst du ja wirklich so, meine Herren, ihr habt's ja wirklich überhaupt nicht verstanden. Also generell geht es halt darum, dass die Fans aus meiner Sicht jetzt völlig zu Recht Protest machen, weil sie die Gefahren sehen, dass eben diese roten Linien nicht halten. Deshalb ist es auch völlig richtig, jetzt Protest zu machen, weil wenn die roten Linien, die so oder so unter Feuer genommen werden, sollte dieser Deal zustande kommen. Das hast du ja eben völlig richtig gesagt, Tommy. Also für ein CVC, EQT oder so, ist es das Einfachste, ihre Beteiligung zu optimieren, wenn du die Quantität der Spiele erhöhst, sprich du hast 9 unterschiedliche Anstoßzeiten, am besten eher über 4 als über 3 Tage. Du hast Anstoßzeiten zu Primetimes in internationalen Märkten, sprich morgens irgendwie für China und spät nachts für die USA. Ja, ist glaube ich andersrum, sorry. Also so macht's die La Liga, ne? Guck mal auf den Spielplan der La Liga. So, die haben nur unterschiedliche Anschlusszeiten und die spielen teilweise wirklich um 10 Uhr morgens, ne? Weil das halt in internationalen Märkten dann irgendwie die Crunch-Time ist. Und dadurch erhöhst du halt einfach die internationalen Media-Erlöse, weil die nationalen, die kommen eh irgendwie. Die sind ja leidensfähig. So. Und deshalb ist es ja auch total richtig, jetzt irgendwie zu protestieren und zu sagen, so, Achtung, ey, wir lassen das nicht mit uns machen. Ja. So, und dass das ein Effenberg nicht checkt, also, ja, dass die DFL der richtige Adressat dafür ist, das macht einen ja echt kirre, ne?
Ich frage mich inzwischen, also bei Effenberg, glaube ich, ist es einfach, naja, der weiß es halt nicht besser. Ja, der hat ein relativ geschlossenes, einfaches Weltbild, der wird es nicht besser wissen. Bei einem Marcel Reif weiß ich, dass er es besser weiß. Und da wundere ich mich schon, und jetzt muss ich einmal loswerden, warum sich so jemand, ja, ich wollte gerade sagen, ins Fernsehen ist es ja Gott sei Dank nicht, zu Bild.TV stellt und sagt, denen geht es überhaupt nicht um den Fußball. Wo ich mir denke, Digga, doch, das sind Menschen, denen geht es ausschließlich um Fußball. Ja. Denn, guess what, deren Leben dreht sich von morgens bis abends um Fußball. Wenn die nicht im Stadion sind, planen die ihre Auswärtsfahrten, planen Choreografien, engagieren sich im Verein, haben eine Gruppendynamik, die übrigens auch einen soziokulturellen Wert hat. Ja, also diese ganze Ultraszene ist nicht einfach irgendwelche Pyrospacken, sondern das ist auch einfach eine wichtige Bewegung für Menschen, für junge Menschen, die irgendwie auch einen Halt suchen oder eine Gruppendynamik brauchen. All das wird völlig ausgeblendet und dann wird einfach mal so rausgehauen und das auch noch dann irgendwie multipliziert von irgendwelchen komischen Kopfnickern, die da mit im Studio stehen und sich als Kulisse Tennisbälle aufs Pult gelegt haben, diese Vollidioten, dann sagen die, denen geht es nicht um Fußball. Und wirklich, das bleibt jetzt seit Wochen unwidersprochen, außer wenn mal Philipp Köster sich mit seinem 56K-Modem einwählt, wobei ich ihm inhaltlich wirklich nochmal Props geben muss, dass er da Gegenrede gehalten hat, bleibt einfach unwidersprochen in diesen ganzen Medien da stehen.
Gut, da muss man
und
natürlich auch.
Ich verstehe das nicht.
Ja, das ist relativ leicht zu erklären. Ich meine, Tommy, du weißt natürlich, woran es liegt. Also, abgesehen vielleicht jetzt von einzelnen Akteuren, wo man nie weiß, welche Nähe die zu wem haben und so weiter und ob das da wirklich nur eingegrenztes Weltbild ist oder eventuell sogar eine getriebene Agenda. Also, ich würde da niemand zu kurz verkaufen im Übrigen. Aber die Sender selber, ich meine, die sind hier in einem Zwiespalt, der nicht so einfach zu lösen ist. Es geht um neue Medienrechtsausschreibungen, da ist fast jeder Sender interessiert daran. Man muss sich gut mit der DFL stehen, man braucht die Partnerschaft mit der DFL auch in der Zukunft. Die ganzen Sender und natürlich auch Leute, die bei den Sendern gearbeitet haben oder vielleicht noch arbeiten oder wie auch immer, plus alle, die irgendwie in dem Kosmos mit beteiligt sind, natürlich sind die unter Druck gewissermaßen auch so ein bisschen der DFL das Wort zu reden. Und das ist ja, aber das ist ja vollkommen normal. Ja,
also weiß ich nicht. Also,
ja, doch, aber
ja, ja, also, dass sie biased sind, ich bin auch biased. Wir sind auch als Sport 5 Partner der DFL. Aber also muss da ja die Realitäten anerkennen. Ne? Also,
nee, musst du nicht. Das ist das ist klassische Politik. Du musst überhaupt nichts anerkennen. Du kannst deine eigene Realität schaffen.
Aber das ist doch zu durchschaubar. Also,
ja, das ist vieles durchschaubar.
Also der Fanprotest ist völlig legitim. Und so wie ich es wahrnehme, geht es quasi den Fans nur um den Fußball und nicht irgendwie um darzulegen, keine Ahnung, dass sie irgendwie gewisse Macht oder Einflussnahme haben. Und wer das irgendwie so darstellt, hat wirklich keine Ahnung. Und man muss ja auch sagen, ey, es geht um einen friedlichen Protest. Ey, da werden Tennisbälle geworfen. So, und ja, vielleicht wird auch mal ein Spiel abgebrochen. So, aber worüber reden wir denn? Ne? Das ist doch im Vergleich total harmlos. So. Und es hat immerhin dazu geführt, dass wir definitiv mehr öffentlichen Diskurs haben. Es hat auch dazu geführt, dass es gab ein Gesprächsangebot von der DFL, fairerweise ist es gerade abgelehnt worden, weil zu spät, Ja, okay. Aber also es kommt ja was in Bewegung und insofern ist der Protest ja auch durchaus partiell erfolgreich und völlig richtig. Auch, dass wir da im Moment drüber reden. Wenn die Tennisbälle nicht gewesen wären, hätte es das alles nicht gegeben. Ne?
Ja, und die Leute sagen auch übrigens, das ist so geil. Ich weiß noch, bei den ersten Protesten, als wir, ich meine, Hertha hat ja als Erste so ein bisschen den Bogen überspannt, will es jetzt gar nicht so Hertha-zentrisch machen, aber wo sie quasi, ich glaube, was waren es, 32 Minuten das Spiel unterbrochen hatten. Und dann wird beispielsweise in den Medien gesagt, naja, beim Doppelpass haben die es, glaube ich, gesagt, ich weiß auch überhaupt nicht, warum ich mir das überhaupt noch anhöre, da haben die dann gesagt, naja, die Fans hat das so genervt, da sind sogar welche nach Hause gegangen. Die haben sich Bier geholt, weil die wussten, es dauert hier noch eine Weile. Ich war ja da. Da ist überhaupt keiner nach Hause gegangen. Da hat auch niemand rumgemeckert oder sonst was. Natürlich, ein paar haben gesagt, ey, irgendwie reicht's jetzt auch. Aber das ist halt auch so ein bisschen deutsche Mentalität. So Protest gerne, aber er soll halt nicht wehtun. Und nicht dann, wenn ich gerade irgendwo hin will oder ein Spiel gucken will, dann soll bitte nicht sein. Insofern, natürlich bringt Protest was. Du siehst das. Wir reden darüber. Das ist jetzt vielleicht nicht ausschlaggebend für die Fans. Aber die DFL bewegt sich. Du hast einige Vereinsfunktionäre, die sagen, wir wären offen für eine neue Abstimmung. Natürlich bringt Protest was. Und genau wie du sagst, da will ich auch gerne nochmal über Protestform sprechen. Da werden Tennisbälle geworfen oder Goldtaler oder was auch immer. Da wird niemand verletzt. Das Einzige, was gestört wird, ist der Spielablauf bzw. das Produkt, um einfach mal zu zeigen, hallo Leute, wir sind auch noch hier, wir sind Teil dieses Produktes. Ja, ihr könnt nicht so tun, als wären wir nicht Teil davon. Und das finde ich völlig legitim, wo ich gerne eine Einschränkung mache. Ich war ja in Hamburg. Ich muss ehrlich sagen, die Wahl des Mittels eines Fadenkreuzes, ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen, finde ich persönlich nicht gut. Ja, ich glaube, es hätte völlig gereicht, einfach nur die Person abzubilden, die man da kritisieren will. Da hätte sich jeder den Rest denken können. Ich finde die Bildsprache mit einem Fadenkreuz einigermaßen daneben. Weiß aber auch, dass es natürlich bewusst so gewählt, weil das begleitende Plakat natürlich auch einfach gesagt hat, guck mal, wir wissen genau, wir können euch mit euren eigenen genau. Mitteln schlagen, wir kennen die Statuten, wir provozieren das jetzt, da stand ja Spielabbruch jetzt. Also ne, insofern...
Ich glaube, das muss man in dem Zusammenhang, glaube ich, voll betonen, dass dieses Fadenkreuz, habe ich da von der Kurve nicht genutzt wurde, um ein Fadenkreuz zu machen, sondern weil sie damit auf die Statuten hinweisen wollten und den Spielabbruch vorbereitet haben.
Ist dennoch ein geschmackloses Stilmittel, muss ich sagen, aber genau, es hat einen anderen Hintergrund, ja, und auch damit kann man sich auseinandersetzen. Was aber auch nicht getan wird.
Und zumal, Tommy, wenn du sagst, dass jetzt manche zum Bier holen gegangen sind oder auch nicht. Also das ist ja selbst auch wieder so ein Punkt. Ne? Es kann auch sein, dass es ein paar auf der Haupttribüne oder auch auf der Gegentribüne oder wo auch immer im Stadion gibt, die sagen, nee, ich finde den Protest blöd, ich will den nicht haben, ich bin für den Deal oder ich bin zumindest gegen den Protest. Das wäre ja auch vollkommen verständlich und vollkommen okay. Also ich fände es sogar fast schlimmer, wenn jetzt einhellig alle im Stadion einer Meinung wären, muss man auch mal dazu sagen. Aber das Problem ist jetzt, wo wir jetzt gerade an dem Punkt angelangt sind, da ziehe ich wieder eine Parallele zur weiß nicht, Bundespolitik oder Landespolitik oder wo immer. Also klar, jetzt wird mehr darüber gesprochen. Aber Kai, tut sich am Ende was? Also wird sich irgendwas potenziell verändern können? Oder wird am Ende dann trotzdem der Deal geschlossen und man hat irgendwie einen Kommunikationsprozess geschaffen, Dialog geführt, was ja gerne auch dann so ein Mittel ist von politischen Akteuren im Großen und Ganzen? Oder tut sich wirklich was verändern? Weil das sehe ich momentan noch nicht. Weil man müsste eigentlich als DFL komplett zurücktreten von allem und sagen, okay, die Verhandlungen sind auf Eis gelegt und wir lassen es erstmal für den Moment bleiben.
Ich glaube, dass das gar nicht das Ziel des Protestes unbedingt sein muss. Also ich glaube, dass der Deal also nicht deswegen scheitern wird. Er ist ja noch nicht da. Er kann immer noch irgendwie aufgrund von anderen Themen irgendwie scheitern, weil man sich nicht einigt oder so. Aber das wird jetzt nicht am Fanprotest liegen. Aber ich glaube, dass diese Fanproteste sind absolutes Gold, auch für die DFL, um diese roten Linien halt gegenüber dem Investor durchzuhalten. Weil die sich immer darauf berufen können, ey, ihr habt gesehen, was da abging, so, wir können hier nicht den Spieltag noch weiter zerfleddern. Wir können nicht den Modus mit Playoffs machen. Wir können nicht irgendwie Pflichtspiele international austragen, weil dann gehen uns hier die Fans auf die Barrikaden. Das ist ja für die wirklich Futter in der Argumentation gegen den Investor, wenn der quasi nach 2-3 Jahren sagt, hey Freunde, der Business Case, den wir damals irgendwie zusammen aufgestellt haben, der kommt ja jetzt vielleicht doch nicht oder so. Also ich weiß, wir haben was anderes ursprünglich vereinbart, aber wir müssen da jetzt noch mal ran. Und jeder, der mal mit Private Equity Firmen zusammengearbeitet hat, der weiß ganz genau, deren Geschäftsmodell ist Druck machen. Das ist nicht so, dass die initialen Deal verhandeln und sich dann hinlegen und sagen, ja, das wird schon irgendwie passen. So, die werden laufend probieren, diesen Deal zu optimieren und natürlich werden die roten Linien unter Feuer nehmen.
So, aber Kai, so wie du es gerade beschreibst, man kann es so formulieren, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ja, die haben dann, die DFL hat dann ein Druckmittel. Damit implizierst du, dass die DFL jetzt unbedingt ein Interesse daran hat. Ich würde sagen, natürlich bringt der Protest insofern was, als dass sich so ein CVC oder wie sie alle heißen, schon genau anguckt, was da gerade passiert und sich vielleicht grundlegend überlegt, ob sie da überhaupt noch Bock drauf haben.
Das wollte ich nämlich dich fragen, Kai, ob das überhaupt, also aus deiner Erfahrung heraus, weiß nicht, ob du jetzt mit den konkreten Firmen, ob das die Macher von Blackstone und CVC, die ja in der Endauswahl sind, ob die das überhaupt schert, weil ich meine, also die Investmentwelt ist schon nochmal eine andere und die hat normalerweise auch nicht mit derartigen Massen an Fans zu tun.
Also meine These ist nein, aber ich weiß es natürlich nicht. Die kriegen das auch schon mit und vielleicht haben die auch im Hinterkopf schon, dass sie sagen so, ja, ja, wir steppen jetzt mal in diesen Deal rein und wir müssen der DFL die roten Linien zugestehen, aber eigentlich ist unsere Agenda, dass wir so viel Druck machen, dass diese roten Linien ganz schnell unter Feuer kommen und die werden schon irgendwann fallen, so. Kann sein. Also, und vielleicht sehen sie, also das scheint wohl doch schwieriger zu sein. Und dadurch ist dann auch mehr Risiko im Deal drin. Aber das ist ja alles hypothetisch, ne? Also deshalb bleibe ich aber trotzdem dabei. Ich bin für den Deal, ich bin auch für die Proteste und ich glaube, dass die Proteste wirklich der DFL sogar helfen, am Ende die roten Linien halt standzuhalten. Und ich glaube auch, dass die DFL-Führung nicht persönlich dafür stehen möchte, dann irgendwann diese roten Linien zu verraten. Deshalb sind sie, glaube ich, auch persönlich, weiß nicht, ob froh das richtige Wort ist, aber sie finden es zumindest, glaube ich, auch nicht scheiße, dass die Fans jetzt so auf die Barrikaden gehen.
Aber wo wir gerade über rote Linien sprechen, habe ich mal noch eine Frage. Jetzt haben wir, genau, wir wissen jetzt, was mit dem Geld passieren soll und CVC und wie sie alle heißen, die halten sich jetzt an alle rote Linien. Proteste waren eigentlich erstmal schön, aber dann auch irgendwie wieder obsolet. Das ist jetzt mal unser Szenario. Dann würde ich gern schon auch mal drüber sprechen, woher eigentlich das Geld kommt, was CVC da investiert.
Ist auch geil, dass wir uns immer auf CVC irgendwie so einstürzen.
Ich das weiß ist halt nicht, einer von zwei.
Das ist eben der Mittlerliga und auch CVC, auch schon Deals gemacht hat.
Nee, das weiß ich, aber ich wollte gerade sagen, es sind nur noch zwei übrig. Also CVC
Blackstone.
EQT,
ja. Also aus Schweden ist raus. Es ist Blackstone oder CVC und CVC hat eben schon mit zwei anderen großen Ligen in Europa.
Ja, die haben La Liga gemacht, die haben Ligue 1 gemacht, die wollten noch Serie A machen, glaube ich, aber der Deal ist nicht zustande gekommen. Ja. Mhm.
Also das ist ein bekannter
Sportinvestor.
Kommt denn die Kohle her?
Tommy, ja, natürlich ist das Saudi-Geld, ne? Also wer ist irgendwie Abu Dhabi, wer ist Minderheitsgesellschafter von VW? Das ist ja eine ewige Diskussion.
Ja, aber das ist ein Whataboutism jetzt. Wir müssen ja nicht
das
nur,
weil es das schon... Das ist ein Whataboutism, das ist total richtig. Also natürlich sitzt da arabisches Geld drin. Also was man gut oder schlecht finden kann, aber das ist natürlich eine der Hauptquellen für Sportinvestments und für Private Equity Investments weltweit. Das war nie anders.
Das kommt dann in die Folge Sportswashing nachträglich nochmal zurück rein. Okay,
ja, aber es ist jetzt ja keine Überraschung, ne? Das kann man jetzt irgendwie gut oder schlecht finden. Du stellst das ja so dar, als wäre das jetzt irgendwie eine News. Ist es
nicht. Das ist keine News, aber es ist auch was, ja, also wo ich auch weiß, dass man beim Doppelpass darüber hinwegwischen wird. Weil ja, wir dürfen auch nicht mehr tanken gehen. Ne? Also das ist so die Argumentation. Aber ich will mal, weil wir drehen uns ja ein bisschen im Kreis, insofern, als dass wir ja eigentlich in vielen Punkten, glaube ich, übereinstimmen, außer jetzt vielleicht, ob man den Deal gut findet oder nicht, oder ob der so als Case funktioniert. Was ich grundsätzlich mal spannend finde, weil wir uns ja auch mit diesem ganzen Business auseinandersetzen wollen, ist, ich habe mir letztens die Frage gestellt, warum oder wo steht eigentlich geschrieben, dass wir als Bundesliga oder zweite Liga eigentlich wo kommt eigentlich dieses Wort wettbewerbsfähig her? Weil es wird ja impliziert, dass das ein großer Wettbewerb ist, ein großer Markt, auf dem wir da teilhaben. Warum ist es eigentlich nicht okay? Vielleicht bin ich da jetzt gerade Traditionalist und auch das als Disclaimer bin ich natürlich nicht. Ich arbeite auch in dieser Branche und bin auch an der Kommerzialisierung dieser Branche beteiligt. Vielleicht mit ein paar anderen roten Linien als andere. Wo steht das eigentlich? Warum muss das eigentlich so sein? Warum können wir nicht eigentlich ein autarkes, geiles Produkt sein, was jede Menge Asche verdient und alle haben Spaß dran?
Also sorry, aber wenn du jetzt, wie willst du das machen? Weil die deutschen Spieler, wenn die hier nicht ordentlich Geld kassieren, gehen sie ins Ausland. Das ist ein internationaler Transfermarkt, du kannst Deutschland nicht abschließen.
Aber ist das so, dass dann alle weggehen?
Ja. Oder also deine Hertha-Spieler, deine Hertha-Jugendspieler, die schauen sich dann um, wie es aussieht in Frankreich und in Italien, weil da verdiene ich ja ein paar Euro mehr und ich mache dann auf mich aufmerksam in der A-Jugend-Bundesliga oder wo auch immer oder vielleicht bei Hertha BSC in der zweiten Liga und zack, beim ersten Angebot bin ich weg.
Das ist ja das Grundproblem, also sind halt, dass die guten Spieler alle abwandern und du hast natürlich schon die international vertretenen Vereine, die sich in einem internationalen Wettbewerb mit der Premier League, La Liga befinden. Also das sind einmal die Funktionäre, die natürlich irgendwie da bestehen wollen und internationale Erfolge einfahren wollen. Und dann hast du natürlich die Spieler, die weggehen. Wenn das nicht wäre, könntest du auch wunderbar irgendwie den deutschen Markt abschotten und könntest einfach ein geiles nationales Produkt machen. Dann hättest du wahrscheinlich eine schlechtere Nationalmannschaft.
Ich muss nach 100 Jahren mal wieder
Ach, Nico ist auch noch da.
Nico, grüß dich.
Hi.
Ja, wollte ich gerade sagen, nach 100 Jahren, weil ich bin raus heute, ehrlicherweise.
Ja, ist ein emotionales Thema.
Ist aber ganz schön, ich darf nämlich zuhören. Aber nee, das war vollkommen fair. Aber genau da kommt ein Kernpunkt, an dem ich ganz oft stehe. So, der Fan hat genau diese Erhaltung, die du auch beschreibst, Tommy, aus, ja, dann, warum können wir nicht einfach dann, besagt es wieder in die Regionalliga und Hauptsache das Produkt und der Club ist größer und die Investments sollen alles weg. Den Nostalgiefaktor da drin, den habt ihr immer eben gerade sehr schön den Zahn gezogen, weil das ja wirklich bedeuten würde, aufgrund des freien Marktes, dass die alle verschwinden. In andere Ligen oder ins Ausland gehen, die Talente, in welcher Form auch immer, was dann dazu führt, dass das Niveau eher noch ein kleines bisschen runtergeht. Habt ihr das Gefühl, dass selbst wenn du sagst, die DFL, Kai, dass die quasi auch die Fanproteste quasi auch mit braucht, um die roten Linien zu halten, glaubt ihr denn, dass die Fans sich auf einen Deal, also einen Deal akzeptieren werden? Weil da haben wir noch nicht so wirklich drüber gesprochen.
Nee,
weil die Proteste sind da und die hören ja nicht auf.
Ich glaube nicht, dass du einen Deal finden wirst, der beide Seiten befrieden wird. Ich glaube, dass der Deal kommen wird. Ich glaube, dass die DFL schon sichtlich bemüht sein wird um Erklärung, Dialog. Vielleicht wird es auch punktuell angenommen. Vielleicht sagt man auch, hey, dafür kriegt ihr irgendwie was anderes. Ich will jetzt nicht sagen, dass Pyro dann irgendwie ein besseres Standing bekommen wird, aber es ist ja ein gängiges verhandlungstaktisches Moment, dass du sagst, okay, da haben wir euch enttäuscht, dafür kriegt ihr ein anderes Goodie, TBD. Aber der Deal wird kommen und die Fans werden das nicht für gut heißen. Da sehe ich keine Chance.
Aber das Problem ist natürlich dann, die können den nicht für gut heißen, diesen Deal. Aber welche Macht abseits von Protesten haben sie? Das ist ja auch das, was zum Beispiel Klaus Vogt, der Präsident vom VfB Stuttgart, so indirekt mit vorgeschlagen hat. Vielleicht sollte man mal über eine Statutsänderung nachdenken, dass dann quasi bei Abstimmungen in der DFL-Gesellschafterversammlung dann der Mutterverein festlegt, wie das Abstimmungsverhalten ist, um dann vielleicht 50+1 noch mehr Rechnung zu tragen. Ja, Stand also jetzt würde eben einfach die Fans, die Mitglieder, Fußball, gerade auch hierzulande, ist natürlich, viele Fans sind Mitglieder, hier vielleicht weniger als in anderen Ländern, aber trotzdem schon sehr stark, sieht man ja an Schalke etc., dass natürlich die Mitglieder selber dann eigentlich keine Handhabe haben über das Agieren der 36 Teilnehmer in den zwei DFL-Ligen.
Ich meine, dafür haben sie ja auch gewählte Vertreter, ne? Muss man ja einfach sagen.
Ja, aber das ist wie in der Politik. Ich komme wieder drauf zurück, wie in der Politik. Ne? Klar, du hast gewählte Vertreter, du hast einen Parteivorstand oder wen auch immer, aber manchmal kommt es dann trotzdem zur Mitgliederabstimmung.
Das kann ja auch jeder Verein dann für sich machen. Ne? Ich finde es aber ein bisschen einfach gedacht zu sagen, so, hey, wir haben hier grundlegende Entscheidungen. Jetzt befragen wir mal irgendwie das Volk respektive die Mitglieder. Genau wie du sagst, Konstantin, das machst du ja in der Politik auch nicht. Also dafür hat ja unser demokratisches Prinzip und unser 50+1 Prinzip hat ja einfach gewählte Vertreter, die repräsentativ quasi für die Mitglieder in diesem Fall halt diese Entscheidungen treffen wollen. So, und das haben sie nicht getan. Muss man ja einfach auch mal sagen. So, und das kann man echt der DFL vorwerfen. Da müssen halt auch die Fans dann eher gegen ihre eigenen Vereine gehen und sagen, hey, warum habt ihr das nicht getan? Das ist kein... Deshalb tue ich mich so ein bisschen schwer, der DFL einen Vorwurf zu machen. Also zugestimmt haben 23,5 Vereine.
Aber Tommy, ich weiß nicht, wie es bei Hertha ist, aber ich glaube auch, dass einige Fans, der Protest richtet sich klar gegen die Liga-Oberen, aber ehrlicherweise, einige sind auch sehr unzufrieden mit dem Verhalten des eigenen Vereins, beziehungsweise der eigenen GmbH
und Co. Sind die unzufrieden mit dem Verhalten der eigenen Vereine? Bei uns ist es jetzt nicht so, bei uns gab es keine Abstimmung, aber natürlich hat Kai trotzdem dagegen gestimmt. Ja. Also das war ja auch irgendwie erwartbar. Ja. Insofern gibt es das Problem bei uns nicht, aber natürlich, also ich kenne auch Leute aus anderen Fanszenen, die sagen so, ey, wir sind überhaupt nicht happy damit. Und vor allem, und das finde ich jetzt auch nochmal lustig, es gibt ja jetzt ja auch den einen oder anderen Verein, der jetzt plötzlich sagt, naja, wir wären offen für eine Neuabstimmung, wo man sich so fragt, naja, warum habt ihr denn damals so abgestimmt?
Ja, weil also, die natürlich jetzt auch den Allerwertesten retten wollen vor der nächsten Mitgliederversammlung, weil die wissen, die werden dann wahrscheinlich da gekocht, zumindest verbal. Und klar, das ist natürlich jetzt auch alles eine Kommunikationsstrategie, dass jetzt einige Vereine da so relativ forsch auch vorangehen. Man könnte ja theoretisch neu abstimmen lassen, ne? Vereinsrecht, es ginge, also da gibt jetzt keine klaren Fristen wie bei einer Aktiengesellschaft, wo, glaube ich, nach 6 Wochen ist eine Abstimmung dann nicht irreversabel. Also deshalb...
Ja, aber die Entscheidung gegenüber der DFL, also die Abstimmung ist durch. Also da
die DFL noch mal hat ja auch signalisiert, es wird keine neue Abstimmung.
Aber du könntest nochmal abstimmen lassen.
Ja, es ist nicht so, dass aber werden sie nicht.
Ja, ich sag aber nicht. Ist auch rechtlich möglich.
Ja, klar.
Insofern ist schon, ich finde das eine spannende Frage, was ist eigentlich der mögliche Ausgang dieses ganzen Konfliktes? Weil ich fand schon auch spannend zu sehen, es gab jetzt Momente oder Momentum, wo man durchaus gesehen hat, okay, da bewegt sich auch was, das bringt auch was. Dann für mich übrigens ein fatales Zeichen, liebe Grüße auch nochmal nach Leverkusen, auch nach München, wo ich dachte, also heute, wenn ein Spielerbruch her muss, dann heute beim Topspiel, wo wirklich mal alle zugucken,
richtig,
ist natürlich gar nichts passiert, überraschenderweise, weil ein Verein davon zumindest mal grundsätzlich eh ein Profiteur ist von allen Investoren, Deals und wie auch immer und Konstrukten. Und der andere einer von diesen großen Haufen ist, auf die der Teufel gerne scheißt, von denen ich sprach. Insofern war das nicht überraschend. Ich hätte mir da Solidarität gewünscht, um ehrlich zu sein, war ganz schön enttäuscht.
Aber das ist ja genau das Problem. Diese Solidarität gibt es eben nicht, weil egal wie der Deal aussieht, jetzt werden die Vereine nicht unbedingt per se in erster Linie davon profitieren, aber indirekt werden eben einige Top-Vereine davon profitieren. Bayern ist ohnehin Liga-Größes und Bayer Leverkusen ist ein etablierter Top-5-Verein, der eventuell dieses Jahr das erste Mal deutscher Meister wird und ja sich sowieso auch eine gute Position innerhalb dieser ganzen DFL geschaffen hat. Und deshalb komme ich nochmal auf den ersten Punkt zurück. Man erntet jetzt auch so ein bisschen, was man eben über viele Jahre gesät hat. Es gibt eine Elite in der Liga, die profitiert immer davon, wenn es der Bundesliga gut geht und besser geht. Und egal, ob da es über direkte Ausschüttung von TV-Erlösen geht oder eben indirekt einfach, dass mehr Geld eingeworben wird. Und deshalb sind natürlich die da nicht unbedingt für eine Neuabstimmung wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Eventuell nach außen wird so kommuniziert, aber intern hofft man einfach, dass es so durchgeht. Und diese Solidarität wirst du nie haben, weil natürlich aus Sicht von Hertha BSC, die in der zweiten Liga hängen und finanziell nicht unbedingt gut dastehen, Investor hin oder her, vielleicht auch sogar noch ein bisschen gebrandmarkt sind, dadurch, das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Und deshalb sind auch Fans gerade in einigen Standorten noch ein bisschen stinkiger als an anderen, weil... ich komme nochmal auf ein Beispiel, um jetzt nicht einen Riesenbogen zu steigen, aber ich sage immer nur das Beispiel Newcastle United, ne, was wir schon diskutiert haben, dass viele für Saudi-Arabien waren als Investor. Wenn es meinem eigenen Verein irgendwas bringt, dann bin ich eher dafür, aber natürlich wissen, weiß ich, 18, 19, 20, vielleicht 25 Vereine innerhalb der DFL neues Geld eingeworben, das bringt unserem Verein gar nichts, aber rote Linien werden eventuell verschoben.
Ja, total. Ich finde immer lustig, das heißt dann ganz oft so, ehrlicherweise auch hauptsächlich online, auf Twitter oder X oder wie auch immer es gerade heißt, heißt dann immer so, ja witzig, dass ihr aus Berlin da so protestiert, ihr seid ein Investorenverein, wo ich mir denke, ja gerade wir, mein Lieber, wer denn sonst? Also wie, wenn einer weiß, was das für Auswirkungen haben kann, dann wir. Natürlich sind wir diejenigen, die hier protestieren. Kommt gerne mal so als Argument.
In Deutschland ist sowieso nochmal eine andere Geschichte, die vielleicht auch hier mit reinspielt. Es gab über die letzten 15 Jahre, Pi mal Daumen, gab es natürlich auch den ein oder anderen Investor, nicht auf dem Bundesliga-Niveau, aber auch in der zweiten, dritten, Ismail, Ponomarev und so weiter. Klar, aus anderen Gefilden, da ist sowieso Investoren haben einen schlechten Ruf per se. Lars Windhorst hat dem Ganzen dann die Krone aufgesetzt. Das kommt natürlich auch hinzu. Also es kann auch sein, dass in anderen Ligen die Fans nicht unbedingt angetan davon sind, aber natürlich auch ein bisschen präpariert wurden auf so einen Moment. Auch zum Beispiel dadurch, dass es da gar kein 50+1 gibt, dass sowieso schon machtvolle, reiche, einflussreiche Investoren beziehungsweise dann Vereinseigner da sind und dadurch die Fans dann sowieso schon mit so einer anderen Realität sich angefreundet haben oder anfreunden mussten, weil trotzdem, die meisten gehen irgendwie trotzdem gerne zum Fußball. Und in Deutschland bist du hier mehr oder weniger, kommst du gerade aus der Sauna raus und wirst direkt in den Eisteich geschmissen. Und dadurch sind die Fans auch nochmal, gerade in den Kurven, nochmal wahrscheinlich energischer gegen jeglichen Investorendeal, der dann die ganze Liga betrifft. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, der vielleicht wirklich die Bundesliga und auch übrigens die österreichische Bundesliga, die auch 50+1 hat quasi, nochmal unterscheidet eben von einigen anderen Ligen.
Ich hätte noch einen Vorschlag bzw. eine Prognose, weil wir auch gegebenenfalls nochmal über Eskalationspotenziale sprechen, weil es ja vorhin hieß, okay, was kommt jetzt als nächstes? Also ich könnte mir vorstellen, ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, wäre es wahrscheinlich auch gut, dass gegebenenfalls die Fanszenen auch wegbleiben als nächste Eskalation. Und ich bin mir sicher, dass Stefan Effenberg sagen wird, ja sollen sie doch, dann machen wir halt unser Ding, wird alles cool bleiben. Und ich bin mir gleichzeitig mindestens genauso sicher, dass das eklatante Auswirkungen auf den generellen Stadionbesuch von Menschen haben wird, weil es ein anderes Fußballerlebnis ist, wenn du keine Stimmung im Stadion hast. Vielleicht ist das die nächste Stufe, die gezündet werden muss. Ich fände es wirklich spannend zu sehen, was dann passiert.
Ich würde das fast mal als Überleitung nehmen für dieses Thema Fernsehzuschauer versus Stadionzuschauer. Weil, also ich bin total bei dir. Ich glaube, wir sind ja alle Stadionkinder, Tommy. Also und genießen das sehr. Aber du hast ja auch mal zu Recht thematisiert, die Relevanz von Stadionzuschauern nimmt einfach signifikant ab. Leider.
Ja, fürs Produkt. Ja, total.
Einerseits, andererseits. Ne, wenn du jetzt halbleere Stadien hättest, wie es teilweise in Italien der Fall ist, der Fall war, auch immer so Wellenbewegungen, würde dann natürlich trotzdem der Bundesliga schaden. Also wir haben darüber vorhin gesprochen, dass die Fankultur selber ist jetzt nicht der krasse Selling Point, aber als Kulisse, volle Stadien, wird es trotzdem gebraucht. Weil Italien hat, nachdem der Hype war, 1990 WM und dann, weiß nicht, 15 Jahre lang die Superman, die Champions League gewonnen etc., dann irgendwann ging es bergab, die Stadien waren marode und die Zuschauerränge teilweise halb leer. Man hat dann auch gesehen, wie die Stadien aussahen, weil keine Zuschauer mehr da standen. Das hat ja der Serie A doch als Beispiel, ne, geschadet. Ich könnte jetzt auch ein anderes Beispiel nehmen, weiß nicht, irgendwie halbleere Stadien in der Slowakei oder so, aber um dann einen Vergleich zu einer anderen Top-Liga zu ziehen. Das, also als Kulisse ist der Stadionzuschauer schon immer noch wichtig für die Macher der Liga.
Ist das der Moment, in dem hier Ruhe einkehrt?
Ja, das ist, nee, weil es ist, ja, also er hat ja natürlich völlig recht, Konstantin, du hast recht. Ich glaube dennoch, und das ist vermutlich auch der Ursprung der ganzen Geschichte, ist, dass natürlich im Zentrum der Vermarktung einer Bundesliga nicht mehr der Stadionbesucher steht. Und das ist vermutlich auch die Krux an der ganzen Geschichte. Und dennoch ist es so, dass der Stadionbesucher per se natürlich das Selbstverständnis hat, den ganzen Bums am Laufen zu halten, ja, mit seinen Dauerkarten und wie auch immer. Und gegebenenfalls sind das zwei Realitäten, die man erstmal miteinander vereinbaren muss, sich auch vielleicht die Frage stellen muss, und das ist ein bisschen auch mein Plädoyer für die ganze Geschichte. Ich bin kein Gegner von Kommerzialisierung und mir ist völlig klar, dass das ein Geschäft ist, dass es ein Business ist. Ich finde aber dennoch, man sollte schauen, warum ist es das überhaupt geworden? Also wann ist eigentlich aus Breitensport Profisport geworden und warum ist Profisport so lukrativ geworden? Und das liegt schon im Wesentlichen an den Emotionen, die damit verbunden sind. Das heißt, Vereine werden zu Love Brands. Und nur dann kannst du richtig melken, ja, also nur wenn du eine Love-Brand bist, kannst du deine Kunden wirklich melken und dabei darf man nicht vergessen, wer das zu dem gemacht hat. Und ich finde, sie sollten, und da rede ich natürlich von wirklich Fans, von Ultras, von organisierten Fangruppen, man sollte die auf diesem Weg mitnehmen. Ich glaube, da wären alle gut beraten, das zu tun und man sollte sie nicht ausschließen, weil sie sind Teil davon, sie sind Teil der Geschichte. Und sie sind ursächlich dafür verantwortlich, dass sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viel Geld mit diesem Business verdienen.
Aber wie willst du die zum Beispiel im aktuellen Prozess mitnehmen? Das ist, da habe ich jetzt immer so Bauchschmerzen. Das ist natürlich, weißt, das kann man so sagen, man soll die mitnehmen, einbeziehen und so weiter. Leider muss ich da immer wieder die Parallele dann so Politik ziehen. Das ist wieder so, ja, wir müssen die Arbeitnehmerinnen einbeziehen. Okay, alles klar. Herzlichen Glückwunsch, dann gibt's Dialogrunden und am Ende wird irgendwas trotzdem so gemacht, wie es vorher festgelegt wurde. Das ist doch das große Problem. Was ist jetzt die Quintessenz aus dem Ganzen, was wir diskutiert haben und aus den Protesten? Wenn nichts sich an der Entscheidung selber verändert und man irgendwelche Dialogprozesse führt, ist am Ende nichts passiert.
Ja, ich glaube, ich habe eine konkrete Antwort darauf und ich weiß, ich gebe hier oft den Herr Thaner, ich kann nun mal nicht anders. Aber unser Präsident hat mal gesagt damals, ein anderer Fußball ist möglich. Und ich glaube, was schon ginge, ist wieder aus den Grassroots heraus zu sagen, keine Ahnung, vielleicht wählen wir nächstes Mal einen anderen Präsidenten, vielleicht wählen wir nächstes Mal andere Menschen in die Aufsichtsräte und stellen damit sicher, dass andere Entscheidungen getroffen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass die aktuelle Debatte und die aktuellen Proteste und alles, was sich da so abzeichnet am Horizont, vielleicht bei dem einen oder anderen Verein dazu führen wird, dass andere Menschen in Machtpositionen gewählt werden. Ich würde es mir zumindest wünschen.
Das ist übrigens das Mantra vom FC St. Pauli. Das hat Kai sich stibitzt, aber das sei ihm auch gegönnt.
Das sei ihm gegönnt, genau. Er hat es aber auch gelebt. Also er hat ja nicht nur eine Plattitüde da mitgebracht.
Nee, absolut.
So. Also und insofern, das wäre meine Hoffnung. Die ist natürlich ein bisschen längerfristig angelegt, das ist auch klar. Aber man wird schon sehen. Also so ganz ohne die Basis kriegst du auch die ganzen Deals dann nicht verkauft. Insofern, vielleicht gibt es da nochmal ein Movement.
Und eine Basis dieses Podcasts ist Nico Backspin.
Ja, schöne Überleitung. Der heute aber komplett ausgestiegen ist und auch ehrlicherweise von euch gnadenlos ausgebotet und an den Spielfeldrand gesetzt wurde. Was aber fair ist, denn also ich habe so zwei Rollen. Die eine ist vielleicht auch natürlich das eine oder andere Mal auch die Meinung mit dazugeben, vor allem aber auch dafür zu sorgen, dass das Ganze hier nicht ausufert. Es war aber so intensiv und auch so konstruktiv geführt, dass ich mich bewusst und auch mit voller Leidenschaft zurückgelehnt habe und euch dabei zugehört habe. Denn, und das kann ich euch mal aus meinem Blickwinkel sagen, ich habe es auch schon in unsere Gruppe geschrieben, ich glaube, das Ding war heute richtig gut und richtig wichtig. Es wird keine Lösung, denn keiner von uns ist in der Verantwortung bei der DFL oder bei den nationalen Fangruppierungen liefern, aber vielleicht hilft es zum Diskurs. Und das ist ehrlicherweise das, was ich hier sehe und warum ich mit diesem Format mit angetreten bin, mit euch. Deswegen danke für diesen XXL-Ausflug in eure Welten gerade. Das war sehr gut.
Ja, teilt, also alle, die das jetzt hören, teilt diese Folge. Endlich mal eine konstruktive Diskussion zum Thema. Jeder muss das hören.
Willst du es auch an Steffen Effenberg geteilt haben?
Ja, ich druck ihm das aus und gebe ihm das.
Das druckst du aus.
Ja. Das ganze bei der Baller League nächsten Montag.
Ja, und auch nochmal gerne der Hinweis an den Doppelpass und an alle Talkrunden da draußen. Wir sind buchbar. Ihr könnt uns einladen. Wir geben das Ganze gerne nochmal live
in allerdings die Diskussion. Allerdings nur zu viert.
Ja, nur zu viert.
Ja, nur zu viert.
Ein Stuhl, vier Leute.
Ein Stuhl, vier Meinungen. Ja. Ey, danke euch. Ich glaube, mehr gibt's nicht. Habt ihr noch irgendwie ein Schlussplädoyer? Kennt ihr das von wo ist das von Loriot? Du hast noch, Kai, du hast noch 3,4 Sekunden, um deinen Punkt klar zu machen.
Nö, alles gut. Also ich freue mich auf Diskussionen. Ich mag öffentlichen Diskurs. Ich lasse mich auch gerne überzeugen von anderen Meinungen. Das ist völlig okay. Und ich bin gespannt, also wo es hinführt. Ich glaube am Ende zu einem Deal, zu einer Unzufriedenheit auf der Fanseite. Aber nochmal, diese Proteste im Moment sind Gold wert, um die roten Linien zu halten. Weil das ist wirklich auch ein Grad, wo ich sagen würde, ey, das kannst du nicht machen. Deutscher Fußball.
Ich schließe mich an, das ist doch, also zu teilen, aber das war ein schönes Schlusswort, Kai, und auch vielleicht nochmal der kleine Einwand, Kai musste jetzt ein bisschen als Prellbock herhalten, weil du jetzt ja der Vermarkter hier bei uns bist, aber ich weiß ja, in Wahrheit ist Kai eigentlich auch immer meiner Meinung komplett zu 100%. Ja.
Und im Sinne der Protestform zuletzt, Nico, Game, Set and Match.
New balls, please.
Ja, New Balls, please. Ja. Freut euch auf den oder freut euch über den Titelnamen dieser Folge hier. Bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, schöner neuer Fußball. Macht's bis gut. Bald. Und Kai, jetzt für deinen Hund aus, der leidet. Das kann ich nicht ertragen.
Ciao, ciao, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.